Mein Kollege Christian kam vor einiger Zeit mit einem Vorschlag auf mich zu. Er erzählte, er habe ein Interview mit einem Tourbusfahrer gehört. Also jemandem, der sogenannte Nightliner-Busse fährt, in dem Stars und Prominente während der Zeit ihrer Tour reisen, leben und schlafen. Ich muss zugeben, dass ich natürlich erstmal eine spontane, voyeuristische Neugier auf Prominentengespräche hatte und dann eigentlich gar nicht so recht wusste, wie ich mich auf das Gespräch vorbereiten sollte. Normalerweise lese ich vor meinen Interviews Biografien, lese Pressetexte, schaue Dokumentationen oder bereite mich auf ähnliche Art und Weise auf das Werk oder die Biografie eines Gastes vor. Hier hatte ich aber nur die Information, ich treffe einen langjährigen Tourbusfahrer. Mein Gast hat die Erfahrung auch schon oft in seinem Leben gemacht, dass er aufgrund dieser Beschreibung meist nicht sofort auf eine riesige Neugier in Bezug auf seine Person stößt. Ich habe aber während des Gesprächs gemerkt, dass es sich lohnt nachzufragen, wenn Chris Hane seinen üblichen ersten Spruch macht.
Ja, was macht ihr mit Busfahrer Köln-Kalk? Ne?
Herzlich willkommen bei den Elementarfragen. Ich bin Nicolas Semak. Los geht, noch eine kurze Unterbrechung.
Werbung.
Ob im Büro oder auf der Baustelle, je nachdem, welcher Tätigkeit wir täglich nachgehen, sind wir unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. So kämpfen 3/4 aller deutschen Berufstätigen mit Rückenproblemen. Und die Zahl der Krankschreibungen für psychische Leiden wie das Burnout-Syndrom hat sich in den letzten 15 Jahren vervielfacht. Doch was können wir tun, um im Arbeitsalltag gesund zu bleiben? Die neue Ausgabe der Apothekenumschau erklärt, wie man Rückenschmerzen durch richtiges Sitzen und Bewegen vorbeugen kann und wie sich Stressfaktoren besser ausschalten lassen. Ebenso werden die wichtigsten Präventionsangebote von Krankenkassen, Rentenkasse und Arbeitgebern vorgestellt. Die neue Apothekenumschau jetzt in deiner Apotheke. Als erstes habe ich Chris gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass er das erste Mal Leute mit dem Bus durch die Gegend gefahren hat.
Ja, also ich kam aus einem kleinen Dorf, aus dem Harz, und das war eine super schöne Kindheit. Und irgendwann mit 15, 16 wollte ich nur raus. Ich war eingesperrt. Und mein Cousin hat eine Band gehabt. Er war Schlagzeuger in der Band. Und ich habe mich dann zum Rum-Roadie hochgearbeitet und dann mit 16 meine Lehre angefangen als Kfz-Mechaniker. Und die haben mich dann halt immer gerne mit auf Tour genommen, weil ich habe dann immer den Tacho abgeklemmt.
Was heißt ein Tacho abgeklemmt?
Also wir haben den Mietwagen gehabt, immer nach Kilometer bezahlt, haben gesagt, wir spielen in Goslar und sind dann nach Hamburg auf die Reeperbahn gefahren, haben da einen Gig gespielt. Und in Goslar habe ich einmal die Tachowelle runtergeschraubt.
Ah, okay.
Das keine Kilometer.
Ah, verstehe. Sehr praktisch.
In der Werkstatt die Blompenzange geklaut freitags und dann schnell wieder verblompt den Tacho. Und Montag wieder morgens ganz erster im Büro in der Werkstatt gewesen und die Blompenzange zurückgelegt. Und das Tollste war, wenn die alle besoffen waren, durfte ich dann in den LKW fahren.
Aber ohne Führerschein?
Ohne Führerschein.
Bist ohne Führerschein gefahren?
Ja, ja.
Und nie erwischt worden?
Nie erwischt worden. Toi, toi, toi. Jetzt ist vorbei. Ich habe mir eine Kappe ins Gesicht gezogen und bin dann einfach gefahren. Es war mal ein bisschen kritisch, weil ich bin irgendwann mal bei einer Ampel geblitzt worden, die rot war.
Mhm. Und dann?
Dann ist jemand anders gefahren. Konnte ja nicht, mit der Kappe war ich dann so. Aber.
Okay. Alles gut gegangen sozusagen. War noch nicht so kontrolliert alles und nicht so
professionell. Nein, es war nicht kontrolliert. War überhaupt nicht so kontrolliert.
Hm.
Ja. Also.
Und dann bist du, also ich meine, also du hast sozusagen erstmal so mit deinem, hier in dem, im weitesten Sinne mit Kumpels und der Verwandtschaft gearbeitet sozusagen.
Ja, genau.
Und dann, wie bist du denn darauf gekommen, dass irgendwie.
Dann habe ich irgendwann meinen Busführerschein gemacht, ja. Und wie wir Jungs das also müssen, Lehre, Bundeswehr, nach der Bundeswehr bin ich entlassen worden. Dann habe ich gesagt, was machst du mit deinem Leben? Dann habe ich einen Hut genommen, 6 Städtenamen drauf geschrieben und habe Berlin gezogen. Dann bin ich 1986 nach Berlin gegangen, als Busfahrer. Und bei Holiday-Reisen, gibt es heute, glaube ich, noch.
Mhm.
Da bin ich auch ganz schnell wieder arbeitslos geworden, weil ich immer große Fresse hatte. Und dann hat mir Prima Klimareisen, die gibt es heute auch noch, die arbeiten auch
Prima
noch. Klimareisen, ja.
Mhm.
Ja. Angeboten, mit Rio Reise auf Tour zu gehen, ob ich den fahren würde. Und
aber war Prima Klima klingt jetzt nicht nach so einem typischen Konzerttour-Unternehmen. Was,
das ist ein Busunternehmen.
Einfach ein Busunternehmen.
Busunternehmen, Prima Klima, gibt es heute noch. Gibt es heute,
okay,
sehr bekannt hier in Berlin.
Ja, Und die haben die Anfrage von Rio Reiser bekommen, hier, der soll jetzt auf Tour fahren. Und das waren das schon so Nightliner-Dinger oder was war das?
Das war so umgebaute Reisebus, das war so ein kleiner Neoplan, da waren zwei Tische reingebaut und der Fernseher war mit Strapsen oben festgeschraubt. Ja, also es war sehr, also heute gar nicht mehr möglich, mit so einem Auto auf Tour zu gehen.
Mhm. Aber Rio Reiser hat dir schon was gesagt wahrscheinlich, ne?
Oder? Am Anfang nicht.
Okay. Ja, das war auch nur mit ihm alleine. Also das war wahrscheinlich eine Zeit, wo er dann so ein bisschen alleine so auch so eher so Pop gemacht hat. Ne?
Das nicht war seine Solo-Tour, ja. König von Deutschland-Tour.
Ah ja, okay. Und da hast du aber gleich Ja gesagt, oder
was? Ich habe Ja gesagt, weil ich hatte meine Wohnung in Berlin verloren, weil ich ja arbeitslos war. Und ich konnte dann mal 3 Wochen irgendwo schlafen, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Und habe 50 Mark bekommen.
Für die ganze Tour?
Nee, pro Tag.
Ach so. Ja, und wie war das denn so? Dann bist du also jetzt mal so die erste Erfahrung. Ja, du kommst da hin, triffst ja auch dann Rio Reiser, der dir jetzt bei der Form jetzt nichts gesagt hat, aber vielleicht hast du dann irgendwann doch gemerkt, den kennen ein paar Leute.
Ja, ja.
Warst du auch irgendwie nervös oder also wie war das so?
Also ich bin nach Friesenhagen gefahren, ich konnte mir alles nicht so richtig vorstellen. Ich war ja noch damals jung, ich war 21 und bin da hingefahren. Und so im Nachgang muss ich dann sagen, ich bin da angekommen und habe mich das erste Mal auch angekommen gefühlt, direkt. Gleich am ersten Augenblick, weil ich war immer der Rebell und wollte immer raus und immer überall angeeckt. Und ich war das erste Mal, bin ich als Mensch so in der Szene wahrgenommen worden, wie ich bin. Mhm. Und bin auch so akzeptiert worden. Keiner wollte mich irgendwas was reinzwängen. Mhm. Ja, ich war das erste Mal, hey, du bist der Chris, du bist eine coole Socke, schön, dass du da bist. Boom.
Ja. Das waren die Leute jetzt, also zum Beispiel
das Rio. Das war bei Rio, das ist in der ganzen Musikbranche so, ja. Du kannst dich halt da selbst verwirklichen. Wenn du irgendwo ein bisschen aneckst oder ein bisschen anders bist als andere, bist du da sehr gut aufgehoben. Damals auf jeden Fall.
So, und dann seid ihr losgefahren. Und dann, wie lief denn das ab so?
Und dann sind wir losgefahren. Also Rio, wir waren erst in Friesenhagen. Dann haben wir das erste Konzert da, also wir nicht, also die haben das erste Konzert gespielt, ich habe die Jungs gefahren, ich habe dann im Friesenhagen, haben wir noch im Haus beim Rio übernachtet, weil war kein Geld für Hotel da und dann sind wir von Stadt zu Stadt gefahren. Mein erster Tourmanager hat mir dann damals gesagt, das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben, wenn ich erfolgreich werden will in dieser Branche und was machen möchte, muss ich immer alles mit 100% machen, selbst wenn es die Bühne fegen ist. Ich muss von mir aus immer 100% geben. Wenn ich nur 80% gebe, bin ich komplett fehl am Platz. Mhm. Und das habe ich mir bis heute irgendwie so erhalten. Immer 100%.
Und was hat das in dem Fall bedeutet? Was war denn? Bist du nur gefahren, weil du jetzt sagst, Bühne fegen oder so? Hattest du noch mehr? Also musstest du noch mehr machen? Oder?
Also du hast, also früher war das so, du hast bis Bus gefahren und dann hast entweder Merchandise verkauft, hast Verfolgerspot gefahren, hast geklickt, also Zuschauerzahlen gezählt, gab es immer extra Geld. Ja? So,
okay.
Das war immer so der extra Brot, was du noch nebenbei verdienen konntest, ja. Teilweise hast du Tourmanagement gemacht, je nachdem.
Und wie lang war die Tour? Waren so, wie viele Konzerte waren das? Weißt du es noch ungefähr?
Rio waren 3 Wochen.
Okay. Und war dann danach Schluss? Oder
nee, der Tourmanager hat gesagt, du bist eine coole Socke, ich gehe nächste Woche mit Fritz Brauser auf Tour, willst du mein Busfahrer sein? Sag ich, jo, mach ich.
Mhm.
Und dann war, das nächste habe ich Romy Haag Show gemacht.
Ja? Romy Haag?
Ah, ja. Die war da, war
die war ja
eine große
mit
Nummer.
Bowie so dick.
Ja, die war
so,
mit,
ne?
Bowie, ja. Dicke, aber da war schon mit Bowie vorbei, aber sie hatte dann halt noch ihre Shows gemacht.
Aber sag mal nochmal zu der, wie fandest du es nicht auch irgendwie, ich meine, es ist ja erstmal auch eine Gewöhnung an so ein Leben, ne? Du bist dann die ganze Zeit, wo hast du denn da gepennt? Du hast im Bus gepennt auch, oder was?
Früher hast du noch im Hotel geschlafen, mit den also. Ne? Die Hotel war immer so, dass du, wenn du die Band gefahren hast, auch immer das gleiche Hotel gehabt hast wie die Band. Und auch immer auf den Partys eingeladen warst, mit der Band.
Also es war eigentlich eher ein ziemlich cooles Leben dann. Es war
sehr
gar nicht
cooles
so,
Leben.
Ja, ja. Und war es anstrengend oder hast du einfach gedacht, ey, das ist jetzt das Ding, so lebe ich jetzt?
Ich habe es nicht als anstrengend empfunden.
Okay. Wenn man jetzt so das so hört, da warst du wahrscheinlich jetzt auch wirklich Teil dieser, weiß nicht, so einer Crew, also so einer Familie irgendwie, sondern du warst jetzt nicht so isoliert, der Fahrer halt.
Nein, du bist nie isoliert, ne? Also du bist immer Teil der Familie. Du gehörst immer, wenn du jetzt die Band fährst, es gibt ja immer Unterschiede, ob du mit der Crew, die Crew fährst und die Band fährst. Ich war Bandfahrer, ich war immer mit der Band zusammen. Ja? Wenn die auf eine Party eingeladen bin, bin ich auch in der Regel auf die Party gegangen.
Mhm.
Wenn wir in den Club abends nach der Show gegangen sind, bin ich mit in den Club gegangen. Wenn gefeiert worden ist, bin ich mit feiern. Also, ne?
Und hast du das Gefühl, du siehst dann da so ein Leben, hast du auch mal das Gefühl, vielleicht will ich auch mal selber Musik machen? Oder hast du gesagt, nee, das ist mein Ding, ich bin hier der Supporter, ich bin Teil der Crew? Also was, hast du darüber mal nachgedacht irgendwie?
Ich bin total unmusikalisch, also ich höre noch nicht mal Radio irgendwie.
Okay. Ja, das ist dein Ding sozusagen.
Ja, das war mein Ding, ich bin so akzeptiert worden, es hat mir Spaß gemacht, ich habe halt ganz Europa kennengelernt dadurch, habe viel erlebt, was manche Leute nicht erleben. Ich habe mit Berühmtheiten abgehangen, nicht nur aus der Musikszene, Filmszene, Fußballer. Ja, also ich habe die Leute alle kennengelernt und habe da auch Freundschaften, die bis heute halten, teilweise aufbauen können. Mhm.
Kannst du dich erinnern, dass das erste Mal so eine Situation entstanden ist, dass du mit jenem so Bekannten auf einmal so eine Situation hattest, wo du dachtest, okay, ich sitze jetzt hier gerade mit Person X und auf einmal unterhalten wir uns auf so eine persönliche Art und Weise und hier bahnt sich sozusagen eine Nähe an in irgendeiner Form.
Also nicht bewusst, ja. Also das ist so ein ganz normales. Also bei Janet war das so, ne? Ich habe Janet Jackson gemacht, 1990 das erste Mal. Und die konnte nachts im Bus nicht schlafen. Also kam sie immer zu mir auf den Beichtstuhl, nenne ich das. Immer Beifahrersitz war dann der Beichtstuhl. So den ersten Abend, und so, ja, kann ich schlafen, bla bla bla. Und dann war es wirklich so oberflächliche Unterhaltung. Und sie mochte Süßigkeiten, durfte aber, weil sie Probleme mit der Figur hatte, eigentlich keine Süßigkeiten. Ich hatte immer Süßigkeiten. Also hat sie immer bei mir Süßigkeiten geholt. Also das ging dann, wir waren 3 Monate auf Tour. Nach 3-4 Wochen wurde dann so eine Vertrautheit draus, ja. Dann hat sie mir ihre Familiengeschichten erzählt, Michael Sachen erzählt, ja, aber weil es einfach vertraut war, weil sie konnte mir auch vertrauen, dass ich das niemals, auch heute nicht, irgendeinem Dritten erzählen würde, weil das ist das Wichtigste, ja, die Leute müssen sehen, ey, du bist nicht der Fan oder du guckst da zum Himmel hoch oder, ja, du bewunderst sie, du bist der Chris und du machst deinen Job, ich mach meinen Job und wir akzeptieren uns, wie wir sind. Und dann kommen die von alleine. Die sind neugierig auf dich. Die sind mehr neugierig auf dich, die Stars, als umgekehrt.
Weil sie eine Normalität da einfach mal erleben und weil du nicht so eine Hysterie hast, ne, ihnen gegenüber.
Ja, genau. Ja. Du redest jetzt nicht mehr über Musik, du redest über Familie, über Kinder, über Fußball, über Hobbys, über deine Familie, was du machst. Ja, also und eine Normalität, normales Gespräch führen.
Und eine Vertrauensperson ein bisschen, ne?
Genau. Irgendwie. Es ist halt schwer, prominent zu sein. Ja, das können sich die wenigsten irgendwie sich reinverdenken. Du kannst nicht mehr auf die Straße gehen. Du wirst überall fotografiert. Du kannst nicht normal ins Restaurant gehen. Ja, es ist irgendwann schön, dass du erkannt wirst, aber irgendwann nervt es dich auch. Ja, ich war mit sehr vielen italienischen Künstlern in Italien auf Tour. Da ist der Hype noch mal viel schlimmer als in Deutschland. Ja, also mit Marco Masini, wir konnten nicht ins Restaurant gehen. Wir mussten das Restaurant schließen lassen, weil es nicht möglich war zu essen. Ja. Und draußen standen 150 kreischende Teenies. Ja, ich habe New Kids on the Block gemacht. Ja, das war nicht möglich, auf die Straße zu gehen.
Ja, Rihanna. Was hast du für einen Eindruck? Sind die also jetzt, waren die davon, haben die das immer genossen so? Also gerade so New Kids oder so. Ich meine, die waren natürlich jung und haben dann so gedacht, der ist wahrscheinlich auch geil irgendwie.
Die haben es genossen. Die haben es am Anfang sehr genossen. Ja, wenn du den Hype hast, das merkst du auch immer wieder, die Leute genießen das am Anfang. Und irgendwann wird es lästig. Ja, und irgendwann ziehst du dich zurück, du brauchst wirklich dein Schneckenhaus. Und da kommst du dann halt auch als Außenstehender nur sehr schwer noch rein. Ja? Oder Vertrauen, weil du hast auf einmal so viele Schulterklopfer, ja, die mit dir befreundet sein wollen. Ja? Aber sind eigentlich nicht deine Freunde. Und das zu erkennen, das ist sehr, sehr schwierig für die Leute.
Hat das auf dich auch sozusagen abgefärbt, dass Leute so versucht haben, an dich ranzukommen, weil sie wussten, du hast den Schlüssel zu?
Ja, klar, du kriegst das auch mal, das fängt schon an. Wir haben jetzt dieses Jahr Rammstein gemacht, dann rufen mich dann halt genug Leute an und die unbedingt Rammstein-Karten haben wollen, ja.
Die rufen dann bei dir an?
Ja, ja, dann kannst du mir noch 2 Rammstein-Karten, kannst du mich auf die Gästeliste setzen.
Also Leute, die dich kennen, meinst du jetzt?
Ja, ja, aber ja, okay. Von denen ich jahrelang nichts gehört habe, ja, so. Ja, also keine Freunde in dem Sinn, aber die kennen mich flüchtig und lange nicht mehr gehört, wie geht's dir, aber geht da noch was? So, und das blendest du dann irgendwann mal. Am Anfang sagst du, ja, komm, ich besorg dir noch was. Aber irgendwann sagst du, nee, mach ich nicht mehr.
Okay, also du warst den ganzen, wie lange hast du denn einfach so als Fahrer gearbeitet? Und kannst du sagen, wie viele Touren das so ungefähr waren, bis du gedacht hast, okay, ich mache jetzt mein eigenes Geschäft irgendwie daraus?
Also ich bin noch, also wo ich die Firma gegründet habe, mich noch selber gefahren. Also ich habe 10 Jahre mich aktiv Bus gefahren und dann war die Firma aber so groß, dass ich ins Büro gewechselt bin. Ich war jetzt noch gerade mit Cesar Millan 2 Tage draußen, den Hundeflüsterer. Und
Hundeflüsterer?
Es gibt ja diesen Rüttgers, glaube ich,
heißt er. Den Rütter
heißt er, ja.
Ich habe also auch einen Hund, deswegen kenne ich mich aus.
Und der ist der Amerikanische, der mit den Hollywood-Stars arbeitet.
Okay.
Und Rammstein bin ich 2 Tage gefahren dieses Jahr. Ab und zu juckt es noch in den Füßen. An den Händen.
Du wählst dann auch so ein bisschen aus, worauf du Lust hast heutzutage, oder was?
Ja, so wie ich, ja schon, ich kann es mir aussuchen. Jetzt bei Cesar Millan konnte ich es nicht aussuchen, weil der Fahrer ist aus dem Bus gefallen und hat sich den Kopf aufgeschlagen und dann klingelt um 2 Uhr nachts das Telefon und sagt, war Gott sei Dank in Berlin, Chris, der Fahrer, Notarzt steht hier, wir brauchen einen Ersatzfahrer. Mhm. Und um 2 Uhr nachts brauche ich nirgendwo mehr anrufen. Da kriege ich dann, sag ich, ja, eine halbe Stunde bin ich da, geduscht und dann stand ich da und bin dann in den Bus gefahren.
Hattest du denn auch, gab es so Situationen, dass du irgendwelche, also hast du mit irgendwelchen Stars im Huckepack dann mal irgendwelche Pannen und so, dass du dann auf einmal mit, weiß ich nicht, Rihanna irgendwie auf dem Seitenstreifen stehst? Oder wie wird sowas dann gemacht?
Ja, das passiert, das ist tagtäglich. Ne? Das, die Busse, kaputt, Busse gehen halt kaputt, egal ob die neu alt sind, die gehen halt kaputt. Und der Star sitzt halt drin. Ne? Man muss das halt dann aushalten. Mhm. Dann gibt es dann halt, ja, musst halt gucken, wen du drin hast, ja, dass du schnell wegkriegst. Eine Rihanna würde sofort eine Limousine bekommen und das würde sie wegkriegen. Mhm. Aber normale Bands sitzen dann halt 4-5 Stunden und warten, dass der Pannendienst rauskommt, dass ihnen geholfen wird, dass ein Ersatzbus kommt. Mhm. Aber das kennen die. Mhm.
Wie kam denn, also du hast dann irgendwann deine Firma gegründet, du hast gesagt, das mache ich jetzt zu meinem Business.
Also die Firma war, ich war mit Howard Carpendale 3 Monate auf Tour. Also es ist hart, mit Howard Carpendale 3 Monate auf Tour zu sein, den Verfolgerscheinwerfer zu fahren, weil du kannst jede Ansage, du kannst jedes Lied auswendig. Und es war auf jeden Fall ermüdend für mich. Und dann bin ich ins Reisebüro gegangen und habe gesagt, ich möchte gern irgendwo hin, wo es warm ist und der nächste Flug bitte. Der ging nach Bangkok. Und da habe ich meine Sporttasche genommen, bin nach Bangkok geflogen und habe dann nach 2 Tagen die Nuttenbeauftragte von Bangkok kennengelernt.
Nuttenbeauftragte?
Ja, die war von der Stadt Bangkok und die hat sich da um dieses Rotlichtmilieu, ich nenne das immer so.
Ja.
Mit der habe ich mich dann angefreundet und die hat mir dann Bangkok gezeigt. So. Mhm. Nicht die schönsten Sachen, aber auf jeden Fall sitzen wir in so einer Bar und da sehe ich irgendeinen Hinterkopf vorbeilaufen. Na ja, den kennst du doch. Das war der Hanno. Der hat eine LKW-Firma gehabt. Und ich so, ey Hanno, was machst du? Ja, Urlaub, bla bla bla, wo wohnst du? Ich sage, im Nana-Hotel. Sag ich, wo du? Nana-Hotel. Wir haben beide im gleichen Hotel gewohnt. Was machst du? Ich fahre noch in Norden. Ich sage, ich fahre auch noch in Norden. Ja, so, und danach Süden. Ja, ich auch noch in Süden. Ja, okay, lass uns doch zusammen Urlaub machen. Sagt er, ja, ich mache noch meine Motocross-Tour. Wir treffen uns im Süden. Im Süden haben wir uns dann getroffen. Dann da haben wir so einen Strand gehabt, wo wir hingefahren sind. Um 4 Uhr kam das Fischerboot, haben wir Fisch gekauft, der Familie das gegeben. Die haben uns Fisch gebraten und eine Tüte geraucht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, er weiß, was eigentlich geil wäre, Busse und Trucks zusammen zu vermieten. Ein Ansprechpartner für alles. Und er sagt, guckt mich an, sagt er, ja, könntest du recht haben, lass mich mal ziehen. Und das war das Gespräch der Firmengründung. Und 3 Monate später, es gab ja damals keine Handys, rief er mich dann an. Ich war gerade zufälligerweise auch zu Hause, weil ich bin eigentlich 250 Tage auf Tour gewesen.
Ja,
ja, meine Mutter sagt, das ist ein Hanno. Ja, gib mal her. Und dann sagt er, machen wir jetzt eigentlich eine Busfirma auf oder machen wir jetzt gar keine Busfirma auf? Ja. Sag ich, Hanno, wir machen eine Busfirma auf. Ich bin in einer Stunde in Köln. Habe ich meine Kündigung geschrieben, bin zu meinem Chef gefahren, ihm die Kündigung gegeben und nach Köln und sage ich so.
Bevor irgendwas fix war, hast du einfach gleich mal pro forma gekündigt, okay.
Wir haben ja beschlossen, eine Busfirma aufzumachen.
Ja, ja, ist klar.
So, also, ein Mann, ein Wort.
Ja, alles klar, okay. Ja.
So, und dann haben wir die Busfirma gegründet. Mhm. Ja, dann haben wir noch jemand anderes reingeholt und das ein bisschen auf die Beine gestellt. Wir hatten den ersten Auftrag, es hat sich dann drum gesprochen so ein bisschen, dass wir eine Busfirma gründen, bekommen. Da hatten wir noch gar keinen eigenen Bus.
Ja, ich wollte gerade fragen, also wie läuft denn das überhaupt, eine Busfirma? Und was heißt überhaupt Busfirma? Also erstmal Vermietung von Bussen oder was?
Ja, okay. du baust jetzt, du kaufst dir erstmal einen Bus und den baust du so ein bisschen aus. Ja, so wie so ein Wohnmobil.
Mhm.
Und den vermietest dann an Rockbands.
Hast du selbst gemacht? Habt ihr selbst gemacht, den ausgebaut? So.
Wir haben ihn so ausbauen lassen, hat sie noch bei der Firma Welter gebaut, aber wir hatten schon den ersten Auftrag im Oktober 92 mit Uwe Ochsenknecht auf Tour zu gehen, obwohl wir keinen Bus hatten. Und die etablierten Firmen wollten mir alle keinen Bus leihen.
Ach so, wegen Konkurrenz.
Ja, weil die wussten,
wollten sie einfach
die
nicht.
Wollten, die wussten ja, ich mache jetzt eine Busfirma auf. Da muss ich tricksen. Also habe ich mir irgendwie einen Bus besorgt. Ja, aus der Eifel. Aber ging irgendwie.
Was heißt ein Bus? Also was war das für ein Bus? Also
es war ein Subunternehmer von meinem ehemaligen Chef. Das ist ein Reisebus. Das war so, dass du früher Schulkinder gefahren hast morgens, dann die Sitze rausgebaut hast, dann kamen Betten rein, ein bisschen Lounge rein und dann bist du auf Tour gegangen. Und wenn du von Tour zurückgekommen bist, wurde alles wieder rausgebaut und wieder normale Sitze reingebaut.
Okay. Ach, du bist dann auch zwischendurch mal irgendwie so malen Busfahrten gemacht, irgendwie Klassenfahrt
oder
genau
sowas. Sowas. Ja, okay. So, und wir, die Firma Coach Service, wir waren die erste Firma in Deutschland, die einen festen Nightliner gebaut hat.
Also der immer Nightliner ist,
der sozusagen. Immer Nightliner ist, der nie mehr umgebaut. Das war ein Festausbau. Das gab es bis dato noch nicht. Mhm. Das wollte ich immer machen. Mein Chef hat dann immer gesagt, nee, das ging schon immer. Junge, das ist schon immer so gewesen, da brauchen wir nicht machen. Ja, mach du mal, da fahr du mal, aber lass mich meine Geschäfte machen. So, ne? So. Also, ja, okay, dann mache ich das mal selber.
Mhm. Der hat daran gezweifelt, dass sich das lohnt oder was, immer so ein Ding auf Vorrat zu haben, oder?
Genau, der hat daran gezweifelt, weil er das 20 Jahre so gemacht hat und auch nicht neuen Wege gehen wollte.
Ja. Was ist denn eigentlich genau ein Nightliner?
Ein Nightliner ist eigentlich, das Chassis ist vom ganz normaler Bus, was du auch siehst. Dunkle Scheiben, du kannst meistens nicht reingucken. Und innen drinne ist er dann halt sehr individuell ausgebaut. Je nach Wünschen des Künstlers oder wie du es gerade bauen möchtest. Ja, also wie ein hochwertiges Wohnmobil.
Mhm. Und die sind, ich kenne sie ja oft so doppelstöckig auch, oder? Sind
viele Doppelstock, auch Singledecker, bis so 18 Betten gehen in so einen Doppelstock rein. Im Singledecker so um die 12 Betten. Ja? Und da hast du Lounge, einen Fernseher drin, PlayStation 4, was du halt alles brauchst.
Mhm. Aber das klingt jetzt immer so, als hättest du da am Anfang immer noch, auch als ihr euch gegründet habt, noch sehr viel improvisiert. Das heißt, ihr habt das dann noch selber gemacht, hier die Betten rein, raus, Stühle
raus. Ja, also wir haben da sehr viel improvisiert. Wir waren ein Mantra. Also wir haben den Bus gekauft, ich bin den Bus gefahren, gab es gerade so die Handys, ja, die großen. Dann habe ich mein Büro, Busfahren und Büro dann gehabt, ja.
So ein Kofferhandy.
Ja, so ein Kofferhandy, ein Motorola. Ja. Ja. Und dann gab es auch sehr schnell den zweiten Bus und den dritten Bus.
Mhm.
Und dann gab es den ersten großen Auftrag Rock Over Germany.
Mhm.
Dann mussten wir auf einmal 10 Busse stellen. Wir hatten aber nur 3.
Mhm.
So, ich habe aber den Auftrag angenommen. Also mussten wir den ja umsetzen irgendwie.
Ja.
So, und alle mit, habe ich gesagt, ja, kann ich mir irgendwo zumieten bei irgendwelchen anderen Mitbewerbern.
Du hast einmal zugesagt und wie viel Zeit hattet ihr? Bis wann geht's los?
Also, wir hatten, glaube ich, 8 Wochen Zeit. Also ich hatte die Zusage, in 8 Wochen ging es dann los. Ja, und alle Mitbewerber haben uns ja direkt als Konkurrenz wahrgenommen und haben sich wie abgesprochen, nee, wir haben keinen Bus für dich, wir haben keine Busse für dich, wir haben keine Busse. Ich habe nirgendwo Busse bekommen. Und dann ist mir der Arsch so richtig auf Grundeis gegangen, weil ich war ja vertraglich verpflichtet. Und dann habe ich mir einen Subunternehmer gesucht. Dann habe ich 2 Jungs gefunden in Sinzig, also im Rhein unten. Die waren ein bisschen jünger als ich, genauso bekloppt. Und dann haben wir in 8 Wochen 8 Busse ausgebaut.
Selbst?
Selbst. Ja, also wir haben jeden Tag 17, 18 Stunden verbracht.
Also so große Omnibusse und da waren eigentlich Stühle drin und die hatten erstmal alle raus.
Sozusagen. Alle raus und dann tischlereimäßig da was reingebaut. Und dann haben wir Rock Over Germany gemacht.
Was war ein Rock Over Germany?
Waren Festivals mit Tina Turner, Rod Stewart, Joe Cocker, Bon Jovi.
Und die sind alle mitgefahren? In den Bussen?
Ja, in den Bussen mitgefahren. Ich hatte
gleich die Premium-Rock
war super.
Belegschaft.
Ich habe Tina gemacht. Ich hatte die Band von Tina Turner drin.
So. Und wie hast du die so erlebt?
Sehr lustig. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Tina war ein bisschen ab. Also ich habe sie einmal noch mal in eine Limousine gefahren, aber sonst ist sie immer abgeschirmt. Die Band war immer allein im Bus. Also sie ist nie im Bus. Sie ist immer in der Limo oder ist geflogen.
Mhm. Ja. Okay. Krass, also das habt ihr geschafft und das war sozusagen dann auch irgendwie so Proof of Concept, dass ihr das dann irgendwie merkt, okay, jetzt, das läuft dann oder was? Also jetzt,
war ja nie ausgelegt, dass wir mal 80 Busse haben.
80?
80, ja, ich sag immer 1,1 Kilometer.
Wie 1,1, verstehe ich.
Wenn wir alle Busse in einer Reihe stehen, sind 1,1 Kilometer.
Krass. Also euer Firma hat jetzt 80 Busse?
80 Busse.
Wo stehen die denn überall? Sind
die
alle dauernd auf
der... Die stehen nirgends, die sind unterwegs.
Immer?
Fast
also, immer. Also das ist auch das Ziel, ne?
Stehen ist dumm.
Okay. Ja. Und jetzt, ich will jetzt mal so eine Bandbreite kriegen von dem, was ihr macht. Ich meine, natürlich, kann da jetzt jeder kommen, ich brauche halt einen Bus? Oder seid ihr jetzt so weit spezialisiert, dass ihr sagt, wir machen die und die Bereiche?
Na, jeder kann kommen. Wir haben also auch schon fürs Königshaus aus Saudi-Arabien Bus gebaut. Wir haben Wahlkämpfe gemacht für den Joschka Fischer, für Angela Merkel, für die SPÖ in Österreich, für den Gusenbauer damals, haben wir Wahlkampfbusse gestellt. Wir sind da sehr flexibel. Mhm. Wir bauen das, was ihr braucht.
Also sagt ihr auch zu manchen, wenn ihr jetzt gerade so politisch sagst, sagt ihr auch Sachen ab? Auf die wir keinen Bock haben, also auf die ihr keinen Bock habt? Oder
wir sagen das aber so? Auf dem, was wir keinen Bock haben, ja.
Mhm. Ist das schon passiert auch zum, also ich meine jetzt, ist es schon passiert auch?
So. Es ist schon passiert, dass wir gewisse Bands einfach gar kein Angebot abgeben.
Ah, okay. Okay, so läuft es dann. Ach, die hören sich um, ne? Und dann gibt es verschiedene Angebote und dann könnt ihr einfach sagen.
Ja, es gibt auch, manchmal bist du Alleinanbieter, dann deine Stammkunden und so. Und alles, was rechte Szene ist, braucht bei uns gar nicht anfragen.
Tex-Becs Nightliner. Was ist in so einem Ding alles drin? Was ist da heute der Stand? Was ist heute ein geiler Nightliner sozusagen?
Also ein geiler, du hast deine eigene Küche drin, du hast eine Dusche drin, du hast deine selbstgebaute Toilette drin. Also es ist nicht so eine Plastiktoilette, wie du dir vorstellst, wie du als Schüler kennengelernt hast, ja. Sondern du hast wirklich eine Keramiktoilette da drin. Du kannst stehen in dem Bus. Mhm. Ja, also das ist auch so, dass du dich bewegen kannst. Es sind Betten drin, Loungen drin. Der Flat kommt rausgefahren, ja. Also es ist auch so ein Stück wie so ein, kommt der rausgefahren, mhm. Kannst die Scheiben verdunkeln. Also es ist wie ein hochwertiges Wohnmobil gebaut.
Mhm. Und was verdunkeln? Du kannst die sozusagen
so Sheets nennen wir das. Du drückst jetzt drauf und dann kommt, kommt eine Wand hoch und dann kommt keine Sonneneinstrahlung mehr.
Ach so. Okay.
Dann kannst du in Ruhe Fernsehen, weil wenn du jetzt daddeln willst oder so fährst gerade und es reflektiert und so weiter, machst du das Ding zu, bist du wie im Bunker.
Was kostet denn sowas?
Der Bus? An nackt oder?
Also du kannst ja mal alles erzählen. Also von was so eine Herstellung kostet. Ich meine, macht ihr immer noch sehr viel selbst sozusagen?
Wir machen alles selber.
Ach so. Meine Güte, wie viele Leute arbeiten bei dir?
120.
Mhm. Und das sind einfach Fahrer wahrscheinlich manche?
Fahrer, ne? Schreinerei, mhm. Schlosserei.
Und die sind Elektro, alle angestellt
sozusagen. Kfz, alle angestellt, ja.
Wow, ey, hättest du ja früher wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass du mal so ein Unternehmen hast. Ne?
Niemals. War nie das Ziel.
Ja. Also ich meine, uns geht es auf so einem ganz kleinen Niveau ähnlich, dass wir gesagt haben, wir werden nie eine Firma haben, aber das ist ja nochmal eine völlig andere Kategorie. Wie bist denn du sozusagen in diese, weil du jetzt sagst, du bist angeeckt gern früher oder du hast doch so eine Art gehabt, wie bist denn du in so einen ordentlichen Beruf reingerutscht? Also da muss man ja wahnsinnig viel, weiß nicht, betriebswirtschaftliche Dinge und so machen. Wie hast denn dir das alles so angeeignet? Wie
lief denn das? Das habe ich mir dann nach und nach aneignen müssen. Habe mir immer Partner gesucht. Mein Opa hat immer gesagt, du musst nicht alles können, du musst nur jemanden kennen, der das kann.
Ja.
Ja, so, und das habe ich dann halt immer getan. Ja, ich habe viel lernen müssen. Ja, ich habe kein Abitur gemacht. Mhm. Ja, ich musste alles sehr mühsam, mein Englisch musste ich mühsam auf der Straße lernen. Mhm. Ich habe alles dann selber beigebracht. Es war nie gedacht, immer so viele Busse zu haben. Ja. Wir haben es einfach aus Just for Fun gemacht. Wir haben Spaß dabei gehabt.
Und hat es an irgendeinem Punkt auch mal Schiss? Also ich meine, du hast jetzt natürlich die Situation beschrieben, dass du jetzt sowas zugesagt hast, wo du erstmal nicht bedienen konntest. Aber je größer ja sowas wird, desto größer ist der mögliche Crash auch.
Also ich habe jedes Jahr, also sehr, sehr lange noch also Existenzängste jedes Jahr gehabt. Ja, so geht das gut? Oh, die Auftragsbücher sind noch nicht voll. Aber es hält dich auch wach. Ja, also ich brauchte eigentlich nie Angst haben, aber es hält dich wach. Und mach dich als auch einen guten Kaufmann, ja, einen guten Verkäufer. Ich verkaufe mich ja. Ich verkaufe meine Person, ich verkaufe mein Unternehmen jeden Tag.
Mhm. Ja. Und was sind eure Verkaufsargumente gegenüber der Konkurrenz?
Geht nicht, gibt's nicht. Wir können alles. Ja,
ja das hört sich so an, ja.
Und wir haben zum Beispiel den ersten 24-Stunden-Notdienst eingeführt.
Ja, was heißt das?
Wenn du liegen bleibst, wir fahren ja immer nur nachts. Ja, du bleibst nachts liegen. Früher ist der Busfahrer liegen geblieben. Konnte niemanden anrufen, hat keinen vom Chef erreicht oder so, weil der lag ja im Bett. Und wir waren erreichbar. Wir sind immer erreichbar. Für unsere Kunden sind wir immer 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar, falls irgendwas ist. Mhm. Ja, wir hatten gestern eine Band, da fährt er von der Fähre runter und dann geht der Bus hat so Niveauregulierung. Ja, der fährst über so Bam, da hebst du ihn an und dann ging der nicht mehr runter. Da kannst du nicht mehr fahren.
Das heißt, dann könnte ich das technisch verstehen, weil es mich interessiert. Also du fährst über so einen Bumper und innen drin merkst du das
wahrscheinlich
gar nicht, oder
Du musst auf die Fähre drauf fahren. Also liftest du den Bus hoch. Ja? So, der geht dann nochmal so 10 Zentimeter hoch, damit er nirgendwo aufsitzt. Dann fährst du drauf. So. Ah, okay. Und der ist runtergefahren und will dann wieder ablassen und der kommt nicht mehr runter. So. Damit kannst du aber nicht fahren, dann kannst du Schritttempo nur fahren. Mhm. Das heißt.
Der war auf der Fähre.
Der war schon runter, der konnte noch runterfahren von der Fähre. Okay. Aber du hast eine Band drin, die Glasgow spielen muss. Die lag im Bett und hat geschlafen. Also wir haben das erstmal technisch versucht durchzuspielen mit dem Fahrer vor Ort, das hat nicht funktioniert. Mhm. Dann haben wir Notdienst angerufen, das ist eine Werkstatt, die 80 Kilometer weiter weg war, rauskommt. Wir waren uns aber nicht sicher, ob die auch reparieren kann. Mhm. Also läuft dann parallel, rufst du schon irgendwo an, wo finde ich ein Busunternehmen, dass ich meine Band nach Glasgow bekomme, weil die müssen heute Abend spielen.
Und du darfst ja auch keine Panik verursachen, weil die sollen ja pennen und du kannst auch
nicht. Genau, dann haben wir dann Glasgow einen Bus, dann haben wir parallel einen anderen Bus in Glasgow gemietet, auch einen Nightliner, ja, der auch einen Hänger zufälligerweise hatte, weil wir haben Rockinger an und die meisten haben Kugelkopf. Ja, also musst du halt immer aufpassen.
Ach so,
ja. Ja, der dann auf dem Weg schon war, der Band entgegenzufahren. Aber dann konnte der Mechaniker den Bus aber wieder reparieren. Mhm. Ja, also wir sind dann halt auch immer, wo ich sage, ey, wenn du mit uns zusammenarbeitest, wir helfen dir, wenn was passiert. Weil Busse bleiben liegen. Und in den 28 Jahren ist eine Show ausgefallen. Mhm. weil der Bus nicht angekommen ist.
Mhm. Ja, weil was für noch, eine Kategorie war das und was kriegst du dann den Stress? Also,
ich habe die Show bezahlt, ja, 12.000 Euro.
12.000 Euro ist aber jetzt gar nicht so viel. Nee,
das war Crombie Christ, in Russland gespielt und der Fahrer ist an der russischen Grenze, hat er vergessen, meine Automatikgetriebe die auf neutral zu stellen, war die ganze Zeit im Gang drin, 2 Stunden Grenzabfertigung, danach war die Kupplung
durch.
Durch.
Ja.
In Russland.
Das war wenigstens nicht Janet Jackson mit irgendeinem Stadion oder so. Ne? Das ja, wäre dann eher
aber die Janet Jackson hätte ich rausgekriegt, weil mit den Namen hätte ich dann die Russen bestechen können.
Also, das verstehe ich. Ja, okay, aber wie seid ihr dafür? Seid ihr gegen so Ausfälle auch versichert? Also,
gibt es keine Versicherung.
Okay, die versichert ihr einfach niemand oder was?
Nein, nein.
Okay, das ist zu heikel sozusagen. Ja,
wir sind da auch sehr, sehr kulant. Mhm. Wenn es unser Fehler ist, sind wir sehr kulant.
Mhm.
Ja, und darum arbeiten auch viele Firmen sehr gerne mit uns zusammen. Mhm. Es gibt Firmen oder Künstler oder Management, die immer nur nach dem Preis gucken. Ja, das hast du auch, aber die über Jahre mit dir arbeiten, die wollen einfach deine Qualität haben.
Und sind das auch manchmal die Künstler selbst, die sagen, ey, mit denen war es cooler? Kommt sowas auch vor?
Ja, also ne, Rihanna zum Beispiel, die ist mit unserem Fahrer Konrad, der auch schon 25 Jahre bei uns ist, sehr eng befreundet. Und wir haben die vorletzte Tour, haben wir eigentlich schon abgesagt bekommen. Und er schreibt ihr dann ihren persönlichen E-Mail, sorry, wir sehen uns auf dieser Tour nicht, ich komme mal vorbei und dann können wir uns sehen. Mhm. Schreibt dann sofort zurück, wieso, wir sehen uns nicht. Ja, wir haben gerade eine Absage gekriegt, ihr fahrt mit einer anderen Busfirma. Sie, habe ich mir sagen lassen, ins Produktionsbüro und dann zu ihrem neuen Produktionsleiter gesagt, ich fahre nicht mit Konrad. Ja, wir haben uns für eine andere Busfirma entschieden, sagte. Ihr könnt euch gar nicht entscheiden, ich entscheide und das ist unsere Firma und ich steige in keinen anderen Bus rein. Wenn du deinen Job behalten willst, cancelst du jetzt mal deine andere Busfirma und bestätigst mal meine Busfirma.
Mhm. Und das hat geklappt.
Dann hat sie sich umgedreht und ist gegangen. Das hat geklappt, ja.
Mhm. ich weiß, du willst nicht so viel so Zeug erzählen, so von den Leuten selbst, aber hast du auch Situationen gehabt, wo du hast jetzt zum Beispiel angedeutet, dass es mit Carpendale eher anstrengend war, also wo du mit Leuten einfach nicht klargekommen bist also, oder wo Leute einfach so Eskapaden abgezogen haben irgendwie?
Also Carpendale ist jetzt, mit den Menschen Carpendale komme ich schon klar. Ja, ich komme halt nicht mit der Musik. Art. Mit der Musik, das ist für mich, ne, Schlag ins Kontor.
Ja.
Ja. Obwohl ich habe auch Drafi Deutscher gemacht und
alles. Okay.
Also, okay. Ja. War lustig, aber Drafi Deutscher war eine der schönsten Touren.
Ja, warum?
Weil es ein toller Mann war.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Weil er hat auch, das war Rock'n'Roll. Das war richtig Rock'n'Roll. Dass der Schlager gesungen hat, weiß ich auch nicht. Aber eigentlich war es ein Rock'n'Roller. Ja?
Mhm.
Das waren einige lustige Geschichten.
Mhm. Fällt dir das eigentlich schwer, dich von sowas dann auch immer wieder so, oder ich meine, du fährst jetzt heute nicht mehr so viel, aber dir so Abschiedsnummern, war das, also weil ich kenne das so ein bisschen, wenn es so Zeiten gibt, kennt man auch von Filmdrehs oder so, dass Leute erzählen, du bist dann für eine Zeit so eine Familie und du wächst auch irgendwie zusammen und dann ist das immer wieder vorbei und es ist eine Zeit von außergewöhnlichen Erlebnissen und ich meine, du gehst dann ins nächste rein so, aber es ist ja immer auch irgendwie ein Abschied, ne? So dann
ist ein Abschied, aber du lernst das ja, ne? Das erste Mal ist es halt bisschen komisch, zweite Mal, also du lernst das ja auch. Mittlerweile E-Mail-Verkehr, Telefon, ja, WhatsApp-Nachrichten, ja. Ja, du hältst ja auch die Kontakte.
Mhm.
Das war ja früher nicht möglich. Mhm. Du bist auf Tour gegangen.
Dann war so richtig Schluss. Ne?
Dann war Schluss. Mhm. Zack. Du hast sie teilweise nie wieder in deinem Leben gesehen. Ja.
Ja.
Was sehr schade ist. Ja? Weil du hast wirklich 3 Monate eine tolle Zeit mit jemandem verbracht. Ja? Und Briefe schreiben tut dann keiner mehr. Nee. Ja? Das ging ja früher nicht anders.
Ja. Durch die Außergewöhnlichkeit der Situation, ne, von so einer Tour entsteht ja auch dann wieder eine größere Nähe, also eine spezielle Nähe dann einfach, ne, zwischen den Leuten. Es geht ja jetzt auch nicht nur um die Stars
oder so. Es geht dann auch die Crews, so kriegst ja, wenn man, es gibt ja immer Leute, du bist auf engstem Raum, ich nenne das immer U-Boot fahren, ja.
Mhm.
Jetzt machst du feste Crew, du hast 16 Leute im Bus, auf engstem Raum, über 3 Monate, ja. Also, du musst dich sozial sehr anpassen und dann magst du halt auch gewisse Empathien mit anderen Leuten, ja, das ist einfach so, dass du da bist und bei manchen ist dann halt nicht so, aber es ist keine böse Stimmung im Bus, ja, aber du ziehst dich zu anderen hin und mit denen entwickelst du halt sich auch eine Freundschaft, ja, oder wenn der dann mit einer anderen Band unterwegs bist und du bist gerade in der Stadt, dann gehst du ihn besuchen, ja, oder umgekehrt, der kommt dich besuchen, ja, so, fährst auch mal zusammen in Urlaub, wenn es jetzt gut läuft.
Mhm. Und guckst dir meistens die Konzerte auch an oder hängt es dann jetzt heutzutage sehr daran?
Also ich gehe nach 2 Songs.
In der Regel, oder was?
Ja, wenn ich jetzt aufs Konzert gehe, muss ich mir ein bisschen was angucken, damit ich mitreden kann. Ja, so in der Regel gucke ich 2 Songs. Wenn meine Frau mitgeht, dann, und sie mag den Künstler, dann gehen wir spätestens, wenn der Zugabenblock anfängt, weil ich keinen Bock habe, im Stau zu stehen.
Ja. Ja, also wie schnell, genau, also wie ist denn das überhaupt so? Also man haut ihr dann immer schnell ab oder ist das total unterschiedlich?
Das ist unterschiedlich, kommt drauf an. Das nennt sich Runout, wenn du gewisse Bands drin hast, die springen von der Bühne in den Bus rein und dann geht's schnell weg.
Teilweise hat das was mit Prominenz zu tun oder ist das einfach?
Nee, das ist einfach, du stehst sonst im Stau, sonst hängst du teilweise, je nachdem, oder wenn du eine Stadiontour machst, hängst du 2 Stunden, 3 Stunden dann noch am Veranstaltungsort, weil du einfach nicht wegkommst, weil draußen der Stau ist. Mhm. Da haben die halt keine Lust drauf und wollen lieber in die Hotelbar, was ich auch verstehen kann, ich auch. Mhm. Und die springen halt im Bus und früher ging es mit Polizeieskorte noch weiter und oder du hängst dann halt noch ab, wartest 1-2 Stunden, bis der Verkehr weg ist und dann fährst du erst weg.
Mhm. Aber das kann man jetzt gar nicht entscheiden. Also so die großen Nummern machen eher das oder was auch immer. Das ist so.
Das ist unterschiedlich. Hier, wie es mag. Paul McCartney hat immer einen Runout gemacht. Ne? Weil der seinen Flieger hatte, der nach Hause geflogen hat jeden Abend. Der ist jeden Abend nach Hause geflogen.
Der ist auf einer Deutschlandtour und fliegt jeden Abend nach Hause.
Ja. Und hat den Bus nur genutzt vom Flughafen. Man kann
die Klimazeiten gar nicht mehr erzählen, sowas. Ne? Ja. Das könnte er heute nicht mehr bringen. Ja. Ja. Ja, gleich das Image im Arsch. Seit wann fährst du nicht mehr so viel?
Seit wann habe ich aufgehört zu fahren? 96 habe ich fast aufgehört zu fahren.
So lange ist schon her.
Dann habe ich nur noch meine ausgesuchten Touren gemacht. Habe ich immer Westernhallen gemacht, alle Janet Jackson Touren gemacht, alle Tina Touren gemacht. Ja, wo ich mich dann aus dem Büro rausgelogen habe, dass ich mal ein bisschen wieder auf die Straße gekommen bin.
Mhm. Fährst du gerne Auto einfach? Man muss mal wahrscheinlich.
Ich bin früher sehr gerne Auto gefahren, wird immer weniger. Es langweilt mich. Ja, weil du kommst ja nicht vorwärts. Ja, aber Busfahren, es macht wirklich, du sitzt da, ich bin jetzt auch wieder gefahren und du fährst dann 4 Stunden, keine Ahnung, ist leer die Autobahn, da kannst du deine Gedanken sammeln, du kannst über deine Firma nachdenken, was kannst du verbessern, was reflektieren, wo muss ich nochmal irgendwo eine Schraube ansetzen, mit wem muss ich mal reden, hast du neue Ideen und das kommt mir dann halt immer beim Busfahren, weil ich einfach die Ruhe habe. Mhm. Ja, es klingelt kein Telefon, das Telefon ist aus, die Jungs schlafen hinten, die lassen dich in Ruhe, es ist kein Gespräch da und du sitzt dann 4 Stunden und kannst über dich selber nachdenken, dich selbst reflektieren und auch reflektieren, wie geht es deiner Firma, was machen deine Angestellten, läuft das da alles so richtig, läuft das alles in den richtigen Bahnen? Das ist dann für mich immer so sehr erholsam, das ist mein Urlaub.
Was heißt ein guter Chef zu sein für dich so?
Da musst du meine Angestellten fragen.
Naja, du musst doch eigene Vorstellung davon haben, wie der. Also ich meine, man ist ja auch sowas, man muss ja erstmal sich auch irgendwann dran gewöhnen, so zuständig zu sein für Leute, ne? Das ist jetzt für dich jetzt schon lange, lange Standard, aber das musste ja auch irgendwann kommen.
Ich war mal ein ganz schlechter Chef.
Inwiefern?
Weil ich die Messlatte an meine Messlatte angelegt habe, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe immer erwartet, dass meine Fahrer genauso das machen, wie ich das mache. Bis ich es verstanden habe, dass das nicht funktioniert. Ja, weil die müssen drunter sein, weil sonst wären sie auf deiner Position. Ja, aber es hat einen langen Lernprozess gegeben bei mir, wo ich das brauchte. Und für mich stand halt die Firma immer an erster Stelle und es war wichtig. Und ich habe vergessen, dass die auch teilweise ein Privatleben haben. Und ich habe die immer gepresst. Ja, so, du musst für die Firma da sein,
Weil es dir so wichtig war. Ne?
Weil es mir wichtig war. Ja, so, weil ich auch so erzogen oder das in mir drinne war, weil ich war auch für die Firma da. Also habe ich es von meinen Angestellten erwartet und habe teilweise Sachen nicht erklärt, warum ich das jetzt so will. Mhm. Es ging wirklich so 10 Jahre, bis ich das immer mehr, heute erkläre ich alles. Ja? Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann rufe ich die Leute und sage, pass auf, ich muss jetzt entscheiden, das passt dir jetzt nicht, aber ich entscheide deshalb, weil aus dem und dem Grund ich so entscheiden muss. Mhm. Ja, weil wenn der eine ausfällt, fallen 3 andere Bausteine mit rum und du bist jetzt einer, der gerade mit umgefallen ist. Das ist nichts gegen dich, aber ich kann es halt nicht anders machen. Und dann wird das Verhältnis auch besser. Wir haben ja mit CoachService, die Kölner Firma, mit über 60 Bussen, die wir da haben, geht das so ein bisschen verloren, weil es dann zu groß wird, dich zu erklären.
Ja.
Ja, darum haben wir die Berliner Firma, das war meine Idee, nach meinem ersten Burnout 2010, dann in Berlin eine 2. Niederlassung gegründet, Berlin Rock Coaches, wo wir 15 Busse nur haben. Mhm. Das ist familiär, so wie ich es früher hatte. Wir grillen zusammen. Ja? So. Werkstatt, alle da, ja, hier 50 Euro, geht mal einer Fleisch kaufen, wir grillen. Das ist alles sehr familiär bei uns. Das macht dann halt auch wieder Spaß.
Ja, also das heißt, du du hast 2 Niederlassungen, ist richtig? Eine in Köln?
4.
Eine? 4. Okay, Berlin, Köln.
Also wir haben Gummersbach.
Gummersbach.
Ja. Mhm. Also wir fangen mal von oben an. Wir fangen oben an. Ja. London, Paris.
Gummersbach.
Gummersbach, Berlin.
Wieso ein Gummersbach?
Ja, weil damals das Bauland da billig war.
Ach so, weil du so viel, da musst du so viel Busse unterstellen, ja, oder klar. Was? Ach so, ja, okay. Wie oft sitzt du da und denkst dir, das ist ja eigentlich völlig verrückt aus dieser Story, die du mir jetzt am Anfang erzählt hast. Fährst da, manipulierst im Tarot der Band von deinem, was war's, Cousin? Nee,
Cousin, doch, ja, ja, genau. Cousin.
Und jetzt bist du irgendwie, jetzt hast du deine Firma in London, Paris, Berlin und Gummersbach.
Das ist schon sehr verrückt, ja. Also manchmal denke ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch manchmal, wo die Zeit nicht geblieben ist, ja. Mhm. Weil wenn du so die ganze Zeit immer auf der Überholspur fährst, die Zeit rennt, das ist Wahnsinn. Das ist, und man merkt es ja gar nicht. Irgendwann sag ich, wie viele Busse haben wir eigentlich jetzt? Ah ja, okay, so, ja, doch. Lass mal kleiner werden. Nee, geht irgendwie nicht, weil die Aufträge reinkommen. Da kann ich auch nicht Nein sagen. Ja. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Ich wollte nie 80 Busse haben. Ich würde doch lieber jetzt wieder 40 Busse haben.
Wie, du willst lieber 40 haben?
Ja, weniger ist mehr. Es geht ja nicht ums Geld. Ja, ich bin nie Geld hinterhergelaufen. Ja, ich wollte es immer nur besser machen. Ja, ich wollte es immer besser machen, anders machen und wollte halt für meine Kunden da sein. Das Geld war immer so zweitrangig. Das Geld ist immer von alleine dann irgendwann gekommen. Mhm. Aber wir wollten immer nur einen guten Job abliefern. Ja, und es ist immer schwieriger. Und jetzt gerade in der Zeit, ist so schwierig, gute Fahrer zu bekommen. Ja, und die Fahrer sind das A und O.
Wieso ist es heute schwieriger?
Weil die meisten keinen Bock mehr haben, so einen Job zu machen, weil du bist 250 Tage unterwegs, Privatleben ist, kannst du immer vergessen, Freundin kannst du auch vergessen, Frau erst recht, Kinder da am besten gar nicht zeugen, weil, ja, und keiner will das machen.
Also, und wie war denn das bei dir? Wie war denn das bei dir, als du noch gefahren bist? So mit Freundinnen oder Frauen?
Ich hatte in jeder Stadt eine.
Okay, also angepasst an das Rock'n'Roll-Leben ließ ich das alles organisieren. Die konnten sich ja auch nicht so gut abstimmen. Dann mit
Handys, es gab ja keine Handys und so. Ne.
Ja, ah ja, okay, das war dann schon so. Okay, also hast du jetzt Familie? Du hast eine Frau,
ja,
hast du
gesagt? Ja, ich bin seit 20 Jahren sehr glücklich in der Beziehung und sind verheiratet seit 10 Jahren. Ich habe ihre Tochter adoptiert, die ist heute meine Geschäftsführerin in Berlin. Ja, also meine Tochter. Und ich bin eigentlich auch schon seit 2,5 Jahren im Privatier, im Vorruhestand, weil ich aus dem Tagesgeschäft raus musste. Das hat mich einfach kaputt gemacht. Und ich bin jetzt seit 8,5 Wochen Opa und jetzt muss ich ein Jahr.
Wie alt bist du?
55. Ja, so. Und muss jetzt ein Jahr, wo sie in Elternzeit ist, wieder ran. Ja, das macht mir jetzt auch Spaß, weil nach 2,5 Jahren wieder alles zu machen. Aber danach ist es auch gut. Ja, aber das ist jetzt auch Opa zu sein, ne? Das ist einfach, ich sitze da und denke, ey, du bist jetzt Opa, du bist 55, du bist bald 60. Mhm. Ey, wo ist die Zeit?
Das Gefühl, du bist anders gealtert als andere Leute in dieser,
ja,
in deiner Generation.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich fahre ja noch ab und zu, mein Papa lebt ja noch, Gott sei Dank, ich fahre ja ab und zu noch mal in Harz, ihn besuchen und da sehe ich halt alte Schulfreunde, ja. Und die da hängen geblieben sind. Da denke ich, boah, die haben mit 40 schon irgendwie aufgegeben. Ihr Leben, ja. Also ich gehe mit meiner Frau 2-mal die Woche essen, wir gehen samstags feiern, wir gehen ins Berghain oder sonst wohin, ja, und wir erleben noch was. Also ich fühle mich auch gar nicht wie 55, wie so, und ich bin neugierig, ich verreise gerne, ich gucke mir ganz, wir waren jetzt 40 Tage in Afrika, haben uns Afrika angeguckt, Botswana, Namibia, ja, und einfach nur uns das Land mal schön angeguckt. Und das ist super interessant. Ich bin immer halt noch neugierig aufs Leben. Und wenn du diese Neugier verlierst, denke ich, alterst du schnell.
Aber dann im Endeffekt war es doch dann auch ein bisschen Glück, so diese erste Nummer, ne? Ich meine, es liest sich, sage ich schon.
Hört sich
an, ja. Es hört sich an wie so eine Fügung, so, ne? Also wie sie sich alles so, ich meine, es ist, glaube ich, oft so, dass man im Nachhinein der Betrachtung von solchen Umständen, die sich so entwickeln, sich das so anhört, aber.
Da denke ich zum Beispiel, guck mal, ich habe ja am Anfang erzählt von dem Hut, wo ich 6 Städte reingeschrieben hatte. So.
Das hört sich an wie so eine, genau, hört sich an wie so ein Märchen.
Ist, halt, ich lag in der Badewanne, sage ich, Chris, so jetzt erst mal in deinem Leben selbstbestimmt, was machst du? Hier willst du auf keinen Fall bleiben in diesem Kaff, ja, du willst raus. Ja, ich muss raus, sonst wäre ich Alkoholiker oder hänge mich auf. So, und ich hätte ja auch Köln ziehen können. Ich hätte Hannover ziehen können. Ich hätte eine andere Stadt. Dann hätte ich einen kompletten anderen Werdegang erlebt und hinter mir. Ja, ja, so, ich habe Berlin gezogen und Berlin, der Zettel hat das aus mir gemacht, was ich heute bin.
So, jetzt platze ich mal kurz rein hier. Es gibt nämlich ein paar Dinge, die ich euch ans Herz legen möchte. Wir hier bei 4000 Hertz produzieren ja schon seit einigen Jahren mehrere Podcast-Formate, von denen ihr vielleicht manche auch schon eine Zeit hört. Falls nicht, schaut euch doch mal um auf 4000herz.de. Da gibt's neben den Elementarfragen auch noch eine ganz andere Menge zum Hören. Wie ihr wisst, gibt's hier ab und zu kurze Werbeunterbrechungen in unseren Folgen. Damit verdienen wir das Geld, das es braucht, um unsere Arbeit zu tun. Einfaches Konzept. Insofern unterstützt ihr uns schon, wenn ihr unsere Podcasts einfach herunterladet und anhört. Solltet ihr uns aber darüber hinaus unterstützen und uns dabei helfen wollen, noch aufwendigere bzw. einfach schlicht mehr Podcasts zu produzieren, gibt es dafür auch einige Möglichkeiten. Die erste ist unser neu gestarteter Club 4000 Hertz. Wenn ihr dort Mitglied werdet, unterstützt ihr direkt uns als gesamtes Team dabei, unsere Podcasts eben weiter zu machen, zu verbessern und uns neue Formate auszudenken. Als Mitglied bekommt ihr außerdem alle unsere Podcasts natürlich werbefrei. Jede einzelne Episode schlägt einige Tage früher bei euch auf. Und zusätzlich bekommt ihr insgesamt mehr zum Hören, inklusive eines exklusiven Podcast-Formats, nur für unsere Mitglieder. Für mehr Infos schaut doch mal auf unsere Webseite unter club.4000herz.de, Club mit K. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen zu bewerten. Auf Apple Podcasts zum Beispiel könnt ihr uns Sternchen verleihen und sogar kurze Rezensionen schreiben. Das hilft uns dabei, sichtbarer zu werden, denn so finden weitere HörerInnen unsere Podcasts. Sucht dort einfach mal nach 4000 Hertz und klickt euch ein wenig durch. So, nun ist aber auch Schluss und wir gehen weiter direkt ins Gespräch mit Chris Hane. Warum war es eigentlich so relevant, dass es Berlin wurde?
Es war nicht Zufall.
Nee, ich meine, also was hat Berlin damals zu der Zeit gemacht mit dir, dass es so gekommen ist?
Also Berlin, ich habe mir damals, kenne ich Leute, weil ich wollte nicht in eine Stadt, wo ich niemanden kenne. Mhm. Ja, ich wollte ein paar Anlaufpunkte haben. Und ich habe als Skilehrer gearbeitet da sind die Berliner immer gekommen. Sportcheck hießen die? Nee, nicht Sportcheck.
Skilehrer in Berlin?
Nein, die sind immer in Harz gekommen. So, ich war im Harz-Skilehrer. Okay, ja, klar, so ja. Mit 16. Ja. Und die sind dann immer am Wochenende in mein Harz gekommen. Okay. Da hatte ich halt ein paar Leute in Berlin, die ich kannte. Mhm. Darum war Berlin. Mhm. Ja? Mhm. So, und Berlin hat also nicht. Berlin in den 80ern war anders. Ich habe im besetzten Haus gewohnt. Ich habe in der Kommune 1, also in den Räumen der Kommune 1, ja, habe ich mal 3 Wochen gewohnt. Mhm. Ja. So, das war mir damals alles gar nicht bewusst, was das überhaupt ist. Ja. Man hat einfach gewohnt. So, wie hast du in besetzten Häusern gewohnt? Ja, du hast halt in besetzten Häusern gewohnt, weil du dir keine Wohnung leisten konntest. Ja. So, irgendwo hast du einen Schlafplatz gesucht. Mhm. Ich konnte damals, wo ich arbeitslos geworden bin, konnte ich aussuchen, behältst du dein Auto oder behältst du deine Wohnung? Ich habe mich fürs Auto entschieden, ja. So, teilweise musste ich dann irgendwie schauen, wo schlafe ich denn überhaupt heute Nacht? Mhm. Ja? Mhm. So, und ich habe immer einen Schlafplatz gefunden. Meistens. Und da kam der Rio-Reiser ganz recht, 3 Wochen.
Ja, das war dann die richtige, also hat ja gut zusammengepasst. Irgendwie. Ja. Hast du mit ihm mal länger Kontakt gehabt dann noch?
Nee, weil ich bin ja auch sehr relativ 87 bin ich aus Berlin weg. Mhm. Und bin dann ins Rheinland, da war der größte Tourneebusveranstalter der damaligen Zeit, war da, saß da im Rheinland, hab da angefangen, hab in Level 42, 87, das war meine erste Europatour gemacht und dann aus den Augen verloren, weil es gab ja auch keine Möglichkeit, Kontakt zu halten. Außer man fährt zu ihm nach Friesenhagen, klingelt, sagen, hey, wie geht's dir, lass mal einen Kaffee trinken. Ja. Das hast du aber nie gemacht.
Ja. Ja, weil es ist schon irre, wie schwer das heutzutage nur noch vorstellbar ist. Ne? Wenn immer Wahnsinn, wenn allein diese Frage zu stellen, ist ja schon aus so einer heutigen Perspektive so total gedacht, ne? Also dieses Kontakt halten, gerade in deinem Job, wenn du so viel unterwegs bist.
Ja. Es war halt, gab's nicht. Also ich weiß noch, wie, aber ich hatte so einen Filofax, das gibt ja heute, kennt ja kaum noch.
Das war auch so ein Ding.
Ja, mit allen Nummern drin, weil ich war immer sehr, sehr jemand, so und das war auch so, jeder wusste auch, wir gehen mit dem Chris auf Tour, der kennt so und so viele Leute und ich habe dann immer so Leute zusammengebracht. Ich habe Phil Collins mit Calvin Klein einkleiden lassen, ja. Pur hat Klamotten, ne, ich habe einen Freund gehabt, der hat ein Klamottenlabel gehabt in München, mit der Band Pur. Habe ich gesagt, ey, wollt ihr Klamotten haben? Gibt's umsonst, fahren wir hin.
Können wir, ne? Weil Pur das anzieht oder was? Oder,
und dann das war ja das damals, umsonst. Das gab es damals ja noch gar nicht so, ja. So Influencer, das gab es noch nicht so. Ich habe gesagt, du, ich kenne jemanden, der hat Klamotten, die können wir alle umsonst haben, ja. Dann sind wir mit der Band hingefahren, dann haben die sich alle Klamotten Klamotten ausgesucht. Hartmut hat die auch auf der Bühne teilweise angezogen. Ja, und er hat sich gefreut, dass er einen Künstler hat, der seine Klamotten trägt. Ja, und auf
aber ohne mit so einem Geschäftshintergrund, sondern nein, einfach, ohne, er begegnet ihm und denkt, ach cool.
Ja, so. Ja, okay. Und dann war Calvin Klein, hieß es, ja, Calvin Klein. Ich kenne jemanden, der hat einen Calvin Klein Store, kriegen wir Klamotten umsonst. Ja, sind wir mit der ganzen Band, Phil Collins Band hin, alle sich mit Tüten Calvin Klein für lau. Dafür durften 20 Leute von Calvin Klein umsonst zum Konzert kommen. Mhm, ja? Und so war das dann.
Aber das gibt's halt alles nicht mehr, wolltest du sagen? Oder kommen so Sachen noch vor?
Doch, heute ist das professionell. Jeder hält die Hand auf. Ja? Jeder will damit partizipieren und Geld verdienen. Der Künstler sagt, Moment mal, ich soll deine Sachen anziehen. Was gibst du mir dafür? Ja, früher gab es das nicht. Ich war mit Phil Collins auf dem Oktoberfest. Ja? Dann habe ich gesagt, du konntest ja damals so, hast du gesagt, für eine Runde durftest du die Band dirigieren, ja, auf dem Oktoberfest. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. So, dann habe ich dem Kellner gesagt, hier, Band für, ne, Runde für die Band zahle ich dir, ne, musst du Phil Collins.
Ja? Phil Collins hat im Bierzelt die Blasmusik dirigiert.
Ja. Genau. Okay. Ja, ja. Und er hatte seinen Spaß dran, ja. Mhm. Das ist heute fast, kannst du kaum noch bringen.
Und eigentlich, wenn man es zurückführt, ich meine, man macht auch manchmal so Scherze, ja, und ich meine, es ist ja nicht nur ein Scherz, aber man denkt, durch die komplette Durchkommerzialisierung geht wahnsinnig viel an Romantik und alles verloren, ne?
Auch in eurem Job. Auf jeden Fall. Es ist heute, du hast einen anderen Anspruch, du musst hochprofessionell sein und verfährt sich der Fahrer zweimal, klingelt bei mir das Telefon, die wollen einen anderen Fahrer haben. Wenn der nicht guten Morgen sagt, dann kann ich den vielleicht auch noch austauschen. Ja, also das ist sehr hochprofessionell alles geworden. Du darfst dir keinen Fehler mehr erlauben und ist alles getaktet auf die Minute. Ja, ich sehe das bei der Crew teilweise. Ja. Früher war das so ein verschworener Haufen. Ja. Wenn der Lichtmann gehangen hat, weil er vielleicht die Nacht zu viel getrunken hat, dann hat die Toncrew ihm beim Licht geholfen, das Licht aufzubauen. Das passiert heute nicht mehr. Ja, ich mache meinen Ton, ich mache mein Ding. Wenn du dein Licht nicht auf die Reihe kriegst, ist dein Problem. Ha, 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 ha. Mhm. Dieser Zusammenhalt ist weg. Und das ist halt auch das, was in der ganzen Gesellschaft halt leider sich so eingebürgert hat. Dieser Zusammenhalt, den du hattest, das Wir-Gefühl ist einfach weg. Jeder macht nur noch sein eigenes Ding.
Mhm. Und ist das auch ein Grund, weshalb du sagst irgendwie so, ja, okay, ich mache jetzt mal, ich meine, auch du hast jetzt lang genug gemacht, aber bist du eigentlich froh, dass du da auch dich jetzt ein bisschen rausziehen kannst aus dem Druck, oder?
Der Druck ist schon sehr immens, ja. Also, aber ich habe ja schon gesagt, Geld ist nicht alles im Leben, ja. So, ich bin 55 geworden.
Ja.
Ja, so. Und dann siehst du auf irgendwann mal deine Endlichkeit. Hört sich doof an mit 55, ja. So. Dann sage ich, ich will nicht nur 7 Tage die Woche arbeiten, ja. Und für andere da sein. Ich will auch was für meine Frau noch haben. Ich bin jetzt noch irgendwie fit und kann noch was bewirken. Und vor 5 Jahren ist mein bester Freund von meinen Augen tot umgefallen mit einem Herzinfarkt. Ja, so 48. Mhm. Und das hat, glaube ich, meine ganze Denke geändert. Aber auch im Nachgang erst. Ja, am Anfang merkst du das nicht, das ist Schock und so weiter. Im Nachgang merkst du das nicht. Aber so langsam habe ich dann so die Weichen gestellt aufs Aufhören zu arbeiten. Mhm. Ja, ich reg mich auch heute nicht mehr so auf, wie ich früher aufgeregt habe. Ja, also ich bin viel gelassener geworden. Weil Sachen, die ich nicht mehr ändern kann, warum soll ich mich aufregen? Immer einen Schuldigen suchen. Macht keinen Sinn. Es ist ja was passiert. Ja, aber erstmal auf jemanden einschlagen, dass der Schuld hat, bringt dir die Sache, musst du erstmal bereinigen. Ja,
darum geht es halt auch gar nicht, ne? Das ist einfach nur so ein Ventil, um jemanden Schuldigen zu finden, damit irgendwo die Energie abgeladen wird.
Genau,
so,
das ist nur die Energie abladen, jemanden auf jemanden draufhauen, ja, als die Ursache zu finden oder die Ursache zu beheben. Hm. Das mache ich nicht mehr. Also ich mache auch ruhiger. Ich sage immer, ich esse gerne ein Filetsteak, das zweite schmeckt mir schon nicht mehr. Also Geld, bin aber auch in einer glücklichen Situation. Ja, also, ich brauche keinen Hubschrauber haben, ich muss kein Flugzeug haben, ich muss kein Boot haben. Ja, das brauche ich halt nicht. Ist nicht mein Lebensziel und nicht erstrebenswert für mich. Ja. Freunde, Familie ist viel, viel wichtiger. Gute Freunde ist das Wichtigste im Leben.
Mich würde mal interessieren, weil es ja so eine Vielschichtigkeit ist von Leuten, die du getroffen hast über die ganze Zeit, ne? Also einmal vom Lichtmann bis zum Superstar sozusagen, irgendwie, um es klischee-mäßig auszudrücken. Hm. Was sind denn so die beeindruckendsten zwischenmenschlichen Momente? Fallen dir da Sachen ein, die du auf Reisen erlebt hast, mit bestimmten Leuten? Also muss jetzt auch nicht zu persönlich werden, aber würde mir interessieren. Einfach, weißt du, mal so eine Vorstellung zu bekommen, was dich beeindruckt hat.
Also beeindruckt hat mich Paul McCartney hat mich beeindruckt.
Warum?
Wir haben Paul McCartney ist der Superstar. Ja?
Ja.
So. Wir haben, ich habe ihn abgeholt in Köln, Lanex Arena, wollte zum Flughafen, zum GATT fahren. In Gatwick war aber gerade Nebel, er konnte nicht fliegen. So, und ich saß auf meinem Stuhl, hinter, die Band war dabei und dann hat er alte Beatles-Geschichten erzählt. Ja, wie die Platte entstanden ist, wie es mit Lennon war. Meine Ohren wurden immer länger.
Ja.
Immer, so immer hören, das ist noch rausgerutscht. Ne, so.
Ja.
So, und dann hieß Gatwick, es bleibt geschlossen, wir müssen zurück. Dann sind wir in Schloss Bensberg zurückgefahren, es hat geregnet. Ja, und da standen Fans, vielleicht noch 15 Fans draußen, die dann bestimmt schon 2-3 Stunden gestanden haben, in dem Regen. Und ich will, das Tor geht auf, das schmiedernde Tor geht auf und er sagt, Chris, halt an. Ja, das sind noch ungefähr so, wer es nicht kennt, sind noch 150 Meter zu laufen bis zum Hoteleingang. Nein, nein, ich will mit den Jungs da reden. Das ist ja ausgestiegen im Regen. Ja, ja, er hatte immer noch seinen Bademantel an, ja, so, und hat dann Autogramme erstmal geschrieben, hat sich mit seinen Fans unterhalten. Und dann denke ich, boah, ey, Respekt. Hat er gar nicht nötig. Ja? Aber für ihn war es wichtig, dass er kann dann auch wieder, sag ich, und warum? Ne? Sagt er, guck mal, die stehen hier seit 3 Stunden, um mich zu sehen. Für mich ist es 5 Minuten.
Mhm.
Die Zeit muss ich mir nehmen. Chapeau.
Es gibt so einen Begriff Publikumsverachtung. Also es gibt so einen Effekt, ne, dass viele Leute so letzten Endes ein bisschen den Respekt vor Fans verlieren, weil die so ihn selbst so irrational toll finden und man selbst ja einen ganz anderen Blick auf sich selbst hat und denkt, warum finden die mich jetzt so toll und die irgendwie müssen die auch ein bisschen bekloppt sein. Verstehst du sowas?
Ja, das hast du. Ich kann diesen Fankult kann ich selber nicht nachvollziehen.
Ja.
Ja, also warum Leute sich da in sowas reinsteigern und wirklich auch reinsteigern, nicht nur im positiven Sinne.
Ja.
Ja, ja, das kann ich verstehen, erlebe ich auch immer mehr, ja, aber gerade bei jungen Bands. So alte Haudegen, Phil Collins auch ein Megatyp, Tina Turner, Megafrau, die wissen noch, wie das ist, niemanden zu haben. Und die wissen auch, wie man mit den Leuten umzugehen hat. Ja, weil die Leute haben den ja auch erstmal dahin gebracht. Ja. Die Toten Hosen zum Beispiel, super tolle Truppe, ja, die sich einfach das gönnen, wenn mit ihren Fans zu feiern.
Mhm.
Wer macht ein freiwilliges Wohnzimmerkonzert?
Ja.
Ja? Ja, ist ja nicht es geht denen ja gar nicht mehr ums Geld, es geht denen auch nur um Spaß. Und diese Fannähe ist halt total wichtig. Ja, darum hast du ja auch deine alten Fans, das merken auch die Leute.
Mhm.
Ob du da einen Schauspieler davor hast oder nicht.
Mhm.
Westernhagen hat das leider verpasst.
Wieso?
Westernhagen war eigentlich so die letzten Touren, war ja sehr am Anfang sehr volksnah, ja.
Mhm.
So, die Stadiontouren waren alle ausverkauft, bla 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 bla. Und irgendwann hat er sich meiner Meinung nach so ein bisschen gedreht, ja. Aber es war auch beeinflusst von anderen, ja. So, er war dann so ein bisschen mehr unnahbar, hat dann nur noch Englisch geredet auf der Bühne mit seiner Band, weil er eine englische Band hat, ja. Und so, ja, ich keinen Bezug mehr zum Publikum aufgebaut. Und die nächste Tour lief auch schon nicht mehr. Ja, und dann hat er sich so ein schlechtes Image aufgebaut, obwohl er ein total toller Typ ist, ja. Das ist irgendwie so fließend übergegangen, ja, und jetzt hat er es halt total schwer, sie wieder hinzubekommen.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass er das dann auf einmal auch gemerkt hat? Also das ist jetzt, wir reden ja beispielhaft jetzt über ihn so, ne? Aber ich glaube, es gibt ja wahnsinnig viele Fallen, wenn für so Menschen, die so bewundert werden halt, ne?
Ich glaube, er hat seine alte Musik nicht mehr gemacht. Die Musik, die ich habe mit ihm nie drüber gesprochen. Ich glaube einfach, er hat die Musik, die er gespielt hat, wenn es die Menschen gemocht haben, nicht mehr selber gemocht und wollte so einen künstlerischen Touch reinkriegen und die Fans sind nicht mitgegangen. Und dann wieder den Bogen zurückzukriegen, ja, ist halt schwierig. Er wollte sich ein bisschen selbst verwirklichen, vielleicht, keine Ahnung. Ich will, wie gesagt, ich habe da nie darüber gesprochen oder,
ja,
ne?
Ja. Naja, aber es ist ja interessant, weil du halt so wahnsinnig viel so beobachten kannst, ne? Wenn du sozusagen sowas begleitest, dann sowas zu erkennen. Und ich finde diese, man sagt ja auch, ich meine, das sind die Fans. Und irgendwie ist es auch, wenn man so denkt, das sind eigentlich irgendwie alles so einzelne Menschen, ist das auch so eine komische Betrachtung, ne? So, ich glaube, ich weiß nicht, wenn du so irgendwie so einen Bus durch so Massen steuerst, dann ist das ja auch irgendwie sowas, okay, das ist hier irgendwie so eine komische Masse, die nervigen, also, ne? Also das
die
ist
Fans,
auch so,
also als Busfahrer ist nervig, ja? Du musst dann durch die Masse raus und du musst halt gucken, dass keiner unter den Rad kommt, ja? Weil die drücken ja alle gegen, schlagen gegen die Scheiben, ja? Das nervt die, am liebsten würdest du rausgehen und mit dem Knüppel wieder, ne? Aber, ja. So, ich habe Kelly Family gemacht.
Mhm.
Ja, so. Nichts gegen.
Nee, ja, so. Ich lach nicht wegen. Also, ich kann mir vorstellen, wie die Hysterie da war.
Ja, ich bin mit Joey heute noch befreundet, ja. So, wir telefonieren auch regelmäßig, alles super.
Mhm.
Ja, aber du verlierst die Balance. Also, das ist Wahnsinn. Ja, die hausen vor deinem Haus. wochenlang. Und du kommst nicht mehr raus, das ist kein Privatleben mehr, du kannst nichts machen. Ja? Irgendwann verstehe ich, dass da dann manchmal so eine Hassliebe entstehen kann. Ja?
Ja, weil du bist gleichzeitig irgendwie von denen auch abhängig. Ne?
Du bist abhängig.
Aus verschiedenen Gründen nicht leisten, deine Laune rauszulassen. Also erst mal wegen der Medien, dann weil die Leute dich bezahlen, mehr oder weniger, ne? Oder so.
Ich habe mich mit der Assistentin von Rihanna unterhalten. Ne? So, sagt sie, ja, für uns, war ein bisschen über 20, sagt sie, ja, wir müssen jetzt aus dem Bus rausgehen. Wir müssen uns aber schon 2 Stunden vorher überlegen, was ziehe ich jetzt an? Mit welcher Frisur gehe ich raus? Ja? Ziehe ich meine Kapuze auf oder mache ich es offen? Ja?
Dann das wird alles diskutiert, oder?
Das wird alles diskutiert. Mhm. Ja, weil du kommst mit dem Bus vor und sie muss nur vom Bus ins Hotel laufen und du weißt ganz genau, da sind 2, 3 Paparazzi, die dich abschießen. Ja, lachst du nicht, machst du ein ernstes Gesicht, wie auch immer. Fußballer setzen sich halt irgendwie, siehst du ja immer in den Bildern,
Kopfhörer auf,
die hören teilweise gar keine Musik.
Einfach nur zum
Die wollen einfach nicht angesprochen werden. Mhm. Ja, so.
Ist ja nachvollziehbar, ne?
Total, ja. Also wie du gehst essen. Ja, du sitzt da, das ganze Lokal guckt dich an. Du kannst nicht mal in der Nase popeln. So, du musst halt immer gucken, was mache ich? Wie ist meine Außenwirkung?
Hast du da irgendwie mitgekriegt, dass so Leute auf der Tour oder dann auch, weil das ja eine intensivere Situation ist als jetzt im normalen Leben, vielleicht dann auch wirklich mal so, weiß ich nicht, Nervenzusammenbrüche gehabt haben wegen dieser Thematik? Also, dass sie sagen, es ist einfach zu viel Druck, ich bin zu sehr unter Beobachtung oder Leute erlebt, wo du das Gefühl hattest, die packen es vielleicht auch irgendwie auf Dauer nicht so ganz?
Nein, das nicht, aber es es ist halt auch so, dass halt sehr viel gefeiert wird. Ne? Also das ist halt so, du wirst gerade gehypt. Ja, du stehst gerade mal, sagen wir mal, vor 5.000, 10.000 oder 100.000 Leuten, machst da eine Show und dann fährst du in ein Hotel und da ist niemand. Ja, das haben wir, ne? So.
Ja.
Da feiert dich auch gerade keiner. Ja? Mhm. Und dein Adrenalin ist oben. Ja, du musst ja dein Adrenalin irgendwie runtergehen. Also wird dann gefeiert. Also wo gehst du hin? Hotelbar runter. Oder gehst in den Club, feierst. Dann ist halt immer Alkohol, Drogen oder sonstige Sachen, ja. Und da muss sehr gefestigt sein, um den Halt nicht zu verlieren. Viele verlieren den Halt, finden den dann irgendwann wieder. Ja? Aber auch für uns Busfahrer war das so. Du lebst in einer Scheinwelt, ja? Wo die Leute nur mit Geld um sich schmeißen, aber du bist der Busfahrer, ja. Du hast nicht das Geld, ja.
Mhm.
Ja? Und du musst halt gucken und du verlierst auch schnell da irgendwie den Boden unter den Füßen.
Ist dir das schon zeitweise passiert? Und du dachtest, du musst dich wieder auf die Gleise kriegen irgendwie? Nö,
so? Nee, mir nicht, weil Geld war nicht, das ist nicht so. Das,
ja, jetzt auch nicht nur wegen Geld, sondern du halt gesagt hast, es war zu.
Nee, ja. Ich bin immer down to, nee, war eigentlich nicht.
Mhm.
Für mich war, ich habe da eher gar nicht drüber geredet. Ich weiß noch, wie ich bin in mein Dorf zurück und dann so, ja, bist du lange nicht mehr da gewesen, was hast du gemacht? Ja, ich war gestern in Stockholm noch und war vorgestern war ich noch in Paris. Was hast du da gemacht? Ich war mit Tina weg. Welche Tina? Ich war mit Tina Turner. War ich sofort der Spinner.
Mhm.
Weil die Leute sich da halt nicht reinversetzen können, dass du auf einmal mit Tina Turner Tisch an Tisch sitzt, zusammen isst oder ja, Sachen erlebst. Ja? Und das ist dann.
Und du musst wahrscheinlich, also ich meine, was ja jeder vielleicht oder viele Leute, die mal in Kontakt kommen mit so einer Welt, auf die so viel projiziert wird, dass das einfach auch eine ganz normale Normalität ist, ne? Die irgendwie.
Ganz normal. Backstage ist das Langweiligste, was du dir vorstellen kannst.
Auch Tina Turners Füße riechen im Nightliner wahrscheinlich. Also, sie ist nicht im Nightliner gefahren.
Sie ist nicht im Nightliner gefahren, aber ganz normal. Sie ist, ne, so, total. Die ist mit dem Erwin zusammen. Erwin Bach war früher Chef bei der EMI, mit denen sind wir Harley gefahren zusammen. Ja, also, das sind ganz normale Leute. Also, wirklich, die gehen jeden Morgen genau auf die gleiche Keramikabteilung wie wir auch. Ja, und es gibt dann halt wie im normalen Leben Arschlöcher und es gibt wie im normalen Leben sehr nette Leute. Und die möchten halt auch sehr normal leben. Und ich habe mal eine Band gehabt und gesagt, ey, du musst die Show gucken. Sag ich, nee, ich will die Show nicht gucken. Warum ist die Show? Ich sage, ich mag die Musik nicht. Tu mir den Gefallen. Na, guck, sag ich, ich mag die Musik nicht. Also ich rede ja mit denen, das spielt scheiße, das ist nicht mein Ding. Ja? So, dann bist du auf einmal interessant. Für die, ja?
Weil du halt nicht so irrational Fan bist.
Nein, ich bin ja kein Fan. Ich sage, ey, was ist deine Musik? Finde ich kacke. Ja. Wie, deine Musik findest du kacke? Ja, finde ich kacke. Ich mag dich als Mensch, aber deine Musik finde ich mal richtig scheiße. Kann ich nicht drauf abfeiern.
Da kommen die erstmal weg. Ja, ich wollte gerade sagen.
Also die kommen erstmal nicht klar. Ja. Kannst du auch nicht mit jedem Künstler machen, ja? So, wenn du eine Beziehung zu dem aufgebaut hast und du weißt, wie der ungefähr tickt, dann kannst du den Spruch auch machen. Manche sagen, okay, neuer Fahrer, ja? So, dann, wie, du magst meine Musik
nicht. Das passiert schon mal?
Ich bin bei Mother's Finest, bin ich von der Tour geflogen, ja. Mother's Finest ist so eine Hardrock-Band und die beiden haben mir dann 3 Wochen erzählt, dass sie schon mal gelebt haben als Graf und Gräfin in Deutschland auf dem Schloss. Das hast du ja immer, ne? So bla 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 im Bus und so, wirklich wilde Geschichten. Ja, so Esoterik ist ja nicht so mein Ding. Ne? Mhm. So, und dann ja, ne? So, dann, mhm. Und dann hatten wir eine neue Vorband, das war Karl Karten, Maffei und Lindenberg mit Bertram Engel am Schlagzeug. Und die kam gerade mit einem Bus, der gerade vom Hof gefahren ist, 20 Kilometer standen die an der Halle. Der war blank geputzt. Und ich bin im Winter, im November gefahren, überall Dreck. Du kannst ja nirgends so den Bus richtig waschen. Ne? Sagen die, hey, guck den Bus da an. So einen Bus müssten wir haben. Ne? Wir müssen den Bus tauschen. Ne? Da habe ich nur gesagt, es ist besser, den Fahrrad zu tauschen als den Bus. Ne? Und dann durfte ich auch gehen.
Danke, tschüss. Oh Mann.
Drei Kreuze, tak, tak, tak.
Ja.
Und ich bin einmal bei den Scorpions, bin ich vom Tourmanager geschasst worden, weil ich zu close mit der Band war.
Gut verstanden.
Ich habe mich mit der Band sehr gut verstanden und wir waren jeden Abend unterwegs, haben Party gemacht. Also wirklich sehr, sehr eng. Ja. Und wir hatten einen englischen Tourmanager und wir haben uns natürlich auch im Bus nur auf Deutsch unterhalten. Deutsche Band, ja. Und er saß dann, er verstand kein Deutsch. Ja, so, und
fühlte er sich draußen, oder?
Er fühlte sich komplett draußen. Wir hatten eine Tourbreak von einer Woche und dann hat er meinen Chef angerufen und hat gesagt, der Fahrer nie wieder. Willst du noch jemals einen Auftrag von mir haben? Will ich diesen Fahrer nicht sehen? Und er hat Verbot, auf die Show zu kommen, um mit der Band zu sprechen.
Krass. Und die haben die das erfahren? Also ich meine,
zwei Jahre später haben sie das erfahren. Dann war der aber schon geschasst. Also. Ja, so, willst du nicht sagen, warum bist du nicht wiedergekommen, ne? Ich durfte ja nicht, ich bin gefeuert worden. Wie, du bist gefeuert worden? Uns wurde erzählt, dass jemand in deiner Familie gestorben.
Hast du irgendwelche Ziele, die irgendwas mit deinem Job noch zu tun haben?
Mit meinem Job? Nee. Eigentlich nicht. Mhm. Ich bin gerade so ein bisschen ziellos. Also ich habe ja alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich mache jetzt mit meinem Schwiegersohn eine Kältekammer auf.
Was? Viele Kältekammer.
Ja, bei minus 85 Grad. Kannst
mit wem warst du? Was du machst?
Mein Schwiegersohn, meine Tochter. Ne?
Ja, okay.
So, wir machen jetzt eine Kältekammer auf.
So, da kann man hingehen und...
Ja, du kannst dich in den Kühlschrank stellen bei minus 85 Grad und zahlst noch Geld dafür.
Warum macht man das?
Weil Kälte ist, wird gerade erforscht, geht bei Schmerzpatienten sehr gut.
Ja.
Ja, also Rheuma wird seit 40 Jahren das angewandt. Meine Frau hat halt so Schmerzen, darauf sind wir gekommen. Mhm. Und ich habe.
Machst du das selbst sozusagen? Also machst du selbst?
Also meine Frau geht da rein, also ich hab das erlesen und habe gesagt, ja, wir probieren das mal aus, vielleicht gehen deine Schmerzen weg, weil die hat so unruhige Beine.
Ja.
Und sind wir 5 Tage rein, sage ich, komm mit dir mit, weil ich muss sie erstmal überzeugen, weil die macht ja nichts so, ne, so
okay.
Rein, wie Frauen so sind. Ich dann mit ihr mal rein, ich war nach dem Sport hin. So, ich habe nichts umgestellt, also ihre Schmerzen waren weg, die waren 4 Wochen weg, die hatte keine Schmerzen mehr, nachdem wir 5-mal da drinnen waren. Ich bin immer nach dem Sport da hier rein, ich habe 2,5 Kilo abgenommen. Ohne dass ich mein Essen verändert habe. Und bei meiner Frau hat es Zellulitis, war das Hautbild, ja, hört sich doof an, ist total verbessert.
Und also wo ist jetzt diese Kältekammer? Du machst das jetzt, bietest das jetzt an? Also,
oder? Na, wir bauen ja, ich habe gerade einen Businessplan geschrieben wir gehen in Schöneberg, werden wir jetzt höchstwahrscheinlich was anmieten und dann werden wir da eine Kältekammer machen.
Mhm. Also es kann sein, dass auch in Zukunft immer mal so improvisiert neue, spontane Ideen entstehen, was du dich mal in was komplett anderem nochmal engagierst.
Ja.
Oder was machst.
Ja, immer was anderes, was Neues.
Ja.
Also immer ist, ich habe die Idee, möchte das gerne machen. Schwiegersohn soll es dann machen.
Mhm.
Ich habe auch 2000 im Urlaub Heino Fech kennengelernt und Susanne von Borsow, die damals, und einen Fernsehproduzenten. Und dann habe ich ein Skript geschrieben für Popstars.
Für Popstars, für diese
Sendung. So, für und ich habe dann damals gab es die erste Doku-Soap, das war die Fahrschule. Die saßen in Köln.
Ja, das kann ich mich dunkel daran erinnern.
Ja,
also Kameras im Fahrschul-Ding.
Genau, das war die erste Doku-Soap in Deutschland. So, und ich hatte halt die Idee, immer Musikindustrie und Fernsehen zusammenzubringen, eine Band zu casten. Ja, das gab es in den USA schon mal so ein bisschen in der Art. So, und der Fernsehproduzent, den ich in München da kennengelernt, also in Thailand, aber der aus München kam, da kennengelernt habe, der hat mich da vermittelt. Und wir konnten uns nicht über das Management einigen, wer die Rechte bekommt.
Mhm.
Und ich war damals aber zu blauäugig und habe mir das nicht unterschreiben lassen.
Mhm. Mhm.
Und der ist dann zu Ende Mol gewechselt. Und Ende Mol hat dann Popstars gemacht. Und Marco Medritzky ist der Manager von Popstars geworden. Das Gute war am Ende, die haben dann halt die No Angels haben dann immer bei uns den Bus gebucht.
Um die Ecke hat es dann wieder
geklappt. Der Kreis ist dann wieder geschlossen.
Ja.
Also ich bin immer untriebig. Ja. Ich habe jeden Tag Ideen.
Mhm. faszinierend.
Es ist ja, ich will ja irgendwann mal ein Buch schreiben, ne? Also es ist ja so, dass ich irgendwann mal denke mal, also ich persönlich nicht, aber jeder sagt, ich sollte mal ein Buch schreiben. Weil der Werdegang ist halt nicht normal. Ich habe meine Hauptschule mit Ach und Krach bestanden, ja. So, weil ich Fußballprofi werden wollte, was ich natürlich nicht geschafft habe. Ja, und ich war immer ein Rebell und habe immer, bin wirklich überall angeeckt. Ja, ich bin.
Hattest du dann auch, also weil du jetzt sagst, so Rebelle, hattest du da auch wie Aggressionen auch oder so?
Nee,
also war das so?
Nö.
Nee, du warst einfach
also,
nur.
Ich wollte einfach anders sein als andere.
Mhm.
Ja, also ich hatte jedes Fettnäpfchen, was gab, mich auch reingetreten, muss ich echt so sagen. Ne? So. In der Schule, egal was war, immer Hane. Hane war schuld. Ja? Und meine Eltern und so, meine Eltern waren selbstständig. Ne? So, und ich wollte immer, ich habe mir immer gewünscht als Kind, warum kann mein Vater kein einfacher Maurer sein? Weil im Dorf ist so ein Spießrutenlauf, wenn deine Eltern selbstständig sind.
Wieso?
Du bist das Unternehmerkind.
Das ist ein Schimpfwort oder was?
Ja, nein, du bist was Besseres.
Ach so,
du bist, also. Bist das reiche Unternehmenssöhnchen. Tauge nichts, du kannst ja so nichts, du kannst ja nur auf das Geld deiner Eltern, ne, was aufbauen. Dabei stimmt das gar nicht. Mein Vater war fast immer pleite. Er hatte Mercedes halt auch immer vor der Tür stehen, ja, so. Aber als Kind war es immer sehr schlimm. Also ich bin da, es war teilweise nicht einfach. Ich musste mich halt immer behaupten, immer die Ellbogen raus und war schwer. Also im Nachgang, weil ich mich ja selbst, also es war immer so, Hane, aus dir wird denn nichts. Außer, ne, dein Vater pimpert dich. So, Lehrer genauso. Ne, da stand manchmal vor mir meine Klassenlehrerin, Hane, aus dir wird nichts, sag ich. Und ich werde Millionär. Ja, weiß ich noch, da war ich 12 oder 13. Ja. Aber im Nachgang war das mein Motor, was mich angetrieben hat, um vorwärts zu kommen.
Wirkt sowas noch nach? Also so,
bis heute.
Ja.
Genau, ich weiß deine Frage. Bis heute. Bis heute ist für mich die Außendarstellung bei mir im Dorf, komischerweise, obwohl ich es weiß, ja, doch wichtig. Mhm. Ich denke mir immer, bist du bescheuert? Ja, aber du kriegst es nicht raus.
Ja.
Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist immer noch, ich überlege, mit welchem Auto ich ins Dorf fahre. Schwachsinnig eigentlich, ja. Aber ich kriege es nicht raus.
Aber ist das Scham oder ist das, was ist das für ein Gefühl?
Nö, jetzt ist es Angeberei.
Ja.
Okay. Ja, so sagen Leute jetzt.
Ne? Also ist das für ein Auto, wenn ich mal fragen darf?
Also ich war schon.
Beim Nightliner kommst du da. Wir haben auch schon überlegt, ob du hier nicht auf den Hof gleich im Nightliner fährst.
Nein. Also wir
war von ja, allem, jetzt.
Ja, also vom Ferrari bis Porsche war alles schon dabei.
Ah ja, okay.
Ja, meine Träume habe ich mir schon alle mal erfüllt. Ferrari wollte ich mal, habe ich genau ein halbes Jahr gehabt, dann habe ich es wieder abgegeben, weil es einfach nur peinlich ist, mit dem Auto zu fahren und macht auch keinen Spaß. Ja, mein Porsche habe ich heute noch, den habe ich mir, das war mein Jugendtraum, irgendwann mal einen Porsche zu haben. Das
sieht man auch ein bisschen öfter, ist nicht ganz so, ne? Also Ferrari ist, glaube ich, da guckt dann jeder und
ja, das ist peinlich, du wirst Schublade auf, Schublade rein, Schublade, kommst nicht, also wirklich. Ja. Peinlichste Auto, habe ich auch ganz schnell wieder. Aber ich wollte es habe ich ganz billig bekommen und habe noch Geld dran verdient, wo ich wieder verkauft habe. Alles gut, ich wollte ihn einmal haben. Ich wollte einmal in meinem Leben Ferrari haben.
Mhm.
Ja, einen gebrauchten.
Mhm.
Und ja, mein Porsche liebe ich über alles. Ja, und sonst habe ich halt meine E-Klasse Mercedes oder so, also einen Firmenwagen, ganz, ganz normal. Ja. Aber die Außendarstellung im Dorf ist mir schon.
Ja, das ist schon interessant. Ja. Ich meine, das kennt, glaube ich, jeder so ein bisschen, dass so diese alten, weiß ich nicht, Komplexe oder was es auch immer ist, so, ne, die kriegt man irgendwie nicht so richtig los und die prägen einem irgendwie so das ganze Leben.
Ja, obwohl du es weißt, ne?
Ja, natürlich, klar. Ja, das ist interessant. Gibt es da auch so, also gibt es so, wenn man sagt hier so, ja, Busfahrer ist ja auch, kann ja auch so was Abwertendes sein, gab es sowas
lustig,
auch
mal eine Zeit lang?
Ja, auch eine Weile so, also gab, war das auch für dich ein Thema?
Nee, ich habe immer Spaß draus gemacht. Ich keinen Bock hatte, mich mit Leuten zu unterhalten, wer bist du, was hast du, ja, ich bin Busfahrer. Ja, vor 5, 6 Jahren waren wir im Grill Royal. Versackt, saßen da nur irgendwelche Anzugsträger mit Schlips, irgendwie eine Runde, ne, alle sammelt sich dann, dann war irgendeine Prinzessin von Tralala da, keine Ahnung, interessierte mich auch nicht, war die einzigste Frau da. Und dann ging dann irgendwie die Visitenkarten teil, ne, so, da. Ich habe nie Visitenkarten dabei. Und dann, ja, was machst du so? Ich sag, so blöd, ne? Alle auf die Kacke, ich bin Busfahrer. Ich war auf einmal raus aus dem Gesprächsthema. Ne? Also alle so, keiner jetzt irgendwie gesagt, du Arsch oder so, ja.
Das interessiert sofort.
Ich war nicht mehr in dem Gespräch beteiligt. Man hat mich ausgegrenzt. Die Einzige war die Prinzessin, die hat sich auf die Schenkel geklopft. Ja, und hat gesagt, du bist der einzige coole Typ hier in dem Laden, ja. Weil, wie blöd sind die eigentlich, ja. Mit der bin ich dann weitergezogen und habe Party gemacht, ja. Ja, früher, wo ich Mädels kennengelernt habe, meiner Frau habe ich, glaube ich, erst irgendwie beim dritten Date erzählt, dass ich ein Unternehmen habe, weil ich war der Busfahrer. Ne? Köln weggegangen bin, habe ich gesagt, ja, was machen Sie mit Busfahrer? Köln-Kalk. Ne? So die schlimmste Gegend in Köln.
Ja.
So, Linienbus. So, und wenn ich stehen geblieben bin, sind die Leute, dann war das okay. Dann habe ich mich auch mit denen, die sich umgedreht haben, die waren weg. In Browns in London war ich mit Cool in the Gang. Das ist oben die VIP.
Mann.
Ist ja. Die VIP-Area mit George, das war der Club von George Michael. Mhm. Ja, so. Und wir stehen da oben, sind am Joken und ich unterhalte mich die ganze Zeit mit so einem Mädel. Ja, so richtig, richtig hübsches Mädel. So, by the way, what are you doing in the band? Ja, und ich so, ich bin der Busfahrer. Ja, so sie dreht sich um. Weg war sie. Die war nicht mehr gesehen. Dann kommt George zu mir und sagt, hey, was ist mit dem Mädel los? Wo ist sie jetzt hin? Ne? Ich habe gedacht, das ist alles klar mit dir und dem Mädel.
Warte mal, Entschuldigung, du sagst George. Das war George Michael, der.
Nein, George von Cool & the Gang. Okay. Ja, also von Cool & the Gang. Mit George Michael habe ich eine andere Geschichte, aber das war was anderes. Ja. Das bin ich ständig auf die Füße getreten, weil er mich angebaggert hat.
Okay, das muss er bitte hintereinander, bitte. Ja,
ja so, und dann George sagt, ey, was ist los, wollen Sie weg? Also, ja, die hat mich gefragt, was ich mache. Ey, was hast du ja gesagt? Ich bin der Busfahrer. Sagt, bist du bescheuert? Hättest du sagen können, bist du der Schlagzeuger der Band. Dann sag ich, ey, hast du dich mal angeguckt? Hast du mich mal angeguckt? Wie soll ich sagen, ich spiele in der Band? Ich bin weiß, ja? Außerdem steht der Bus draußen.
Ich war den gleich weg.
So, war ich weg, haben wir alle gelacht, alles gut.
Aber findest du, ist dir das eigentlich unangenehm, wenn Leute dich so ausfragen nach so, erzähl mal hier von den ganzen Stars und so. Ich will auch nicht dauernd so geiern nach diesen Stories. So, ne? Obwohl das natürlich interessant ist, weil sie ja auch mehr bedeuten für einen selbst als Erlebnis, als man vielleicht vermutet irgendwie.
Ja, vor allem vergisst du ja ganz viele Storys, ne, die du erlebt hast. Ne?
Muss ja, immer, das, ja.
Ne, so.
Ja.
Und ja, es macht schon Spaß, ein paar Geschichten zu erzählen. Du bist ja so ein bisschen der Unterhalter, der Animateur.
Ja.
Ne? So bin ich ja immer, ich verkaufe mich ja. Was anderes mache ich auch nicht. So, und ich weiß ganz genau, wie weit ich gehen kann, was ich erzählen kann und was ich nicht erzählen kann. Ja, wo es dann peinlich wird oder für den, der mit dir das erlebt hat. Ja, also oder was nicht im Boulevard darf oder wie auch immer.
Aber letzten Endes bleibst du so einem, kann man schon sagen, auch einer gewissen, so einem, deinem Kodex, den du so da für dich entwickelt hast, in Bezug auf die Vertrauens, über das Vertrauen und so bleibst du irgendwie treu.
Ja, aber das ist auch wichtig. Also das hat auch nicht nur jetzt mit den Stars zu tun. Wenn mein Freund was im Vertrauen sagt, rede ich halt nicht drüber. Ja, und so sehe ich das genauso. Das ist halt, so bin ich erzogen worden. Bei mir, wenn ich dir meine Hand gebe und dir in die Augen gucke und dir mal, ne, dann ist das ein Vertrag, den werde ich niemals brechen. Das ist ein Versprechen, den ich, das, so bin ich erzogen worden von meinem Vater. Ja? Und das ist auch in der Freundschaft so, Vertrauen, Freundschaft. Auch meinem Freund sagen, du bist ein Arschloch. Du benimmst dich gerade wie ein Arschloch oder das gefällt mir gerade nicht so. Das machen die wenigsten.
Soweit mein Gespräch mit Chris Hane. Fragen, Kritik oder Anregungen zu diesem Gespräch oder zu den Elementarfragen? Allgemein könnt ihr per Mail loswerden. Meine Adresse ist nikolas.semark@4000herz.de. Meine Kolleginnen und ich produzieren unter dem Dach unseres Podcast-Labels 4000 Hertz auch noch weitere Podcasts. Ich habe euch ja von unserem neuen Podcast Reflektor mit Jan Müller von der Band Tokotronic erzählt und heute möchte ich euch eine wirklich besondere Episode ans Herz legen, die gerade erschienen ist. Jan traf nämlich hierfür Esther Bejarano. Wer das ist, erzählt er euch am besten selbst.
Herzlich willkommen bei Reflektor. Wir hörten den Titel Tränen rot wie Blut von der Microphone Mafia. Es ist, glaube ich, ziemlich ungewöhnlich, dass eine Rapband ein Mitglied hat, das 94 Jahre alt ist. Das ist aber Esther Bejarano egal. Ihre Liebe zur Musik und ihr politischer Auftrag sind viel stärker als irgendwelche Konventionen. Ich wurde vor gar nicht so langer Zeit auf Esther Bejarano aufmerksam. Sie spielte im Frauenorchester von Auschwitz und hat sich trotzdem ihre Liebe zur Musik erhalten. Und mir war eigentlich sofort klar, dass ich sie unbedingt interviewen möchte.
Es fragen so viele Leute danach, wie ist es möglich, dass sie nach Auschwitz wieder Musik machen können? Was hat denn die arme Musik damit zu tun?
Mein Wunsch, dieses Interview mit Frau Bejarano zu führen, wurde umso dringlicher, je unerträglicher und unverfrorener die Äußerungen rechtsextremer Politiker in jüngster Zeit wurden. Und ich bitte hier all diejenigen, die dieser Tage in einem abgeklärten Tonfall von Panikmache sprechen, Frau Bejarano gut zuzuhören.
Die gesamte Episode und alle weiteren Folgen von Reflektor mit vielen weiteren spannenden Gästen findet ihr unter reflektor.4000herz.de und natürlich bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung.
Ich habe eine neue Matratze gekauft.
Ich auch.
Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung?
Ich schon.
Hat ein Vermögen gekostet, aber Qualität hat halt ihren Preis.
Die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro.
Nee.
Jetzt ganz einfach bestellen auf bett1.de.
Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von AB1. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Rezensionen und Sternchen bei Apple Podcasts und überall dort, wo man die Elementarfragen kommentieren und bewerten kann. Bis bald.
Eine Produktion von 4000 Hertz.